Ich bin ein Berliner.
I have a dream that one day...
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
There is no freedom, but still there is hope.
Hi und ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge hier bei uns bei His2Go. Und mein Name ist wie immer David.
Und ich bin Viktor.
Und auch dieses Mal hat heute Viktor für uns eine fantastische Geschichte zubereitet sozusagen, aus den Zutaten gekocht, die wir als Historiker haben, aus der besten Fachliteratur und ausgewählt aus den allerbesten Themen. Und in diese spannende Geschichte werden wir gleich einsteigen. Vorher haben wir noch eine ganz klassische Frage bei uns, Viktor, denn zu der Geschichte genießen wir ein Getränk.
Ja.
Was glaubst du, was heute unser Getränk ist?
Ja, dafür muss ich es ganz kurz probieren, David.
Prost.
Es ist so ein bräunlicher Drink und da sind ein paar Kräuter drin.
So ist es.
Erstmal Cheers.
Cheers.
Ja, ich glaube, es ist ein Kaffeemischgetränk.
Es ist ein Kaffeemischgetränk, richtig.
Und ist ein bisschen milchig, ein bisschen kaffeeig, aber vielleicht kannst du noch ein paar mehr Details dazu erzählen.
Ja, ich muss zugeben, was man nicht schmeckt, ist die Minze und der braune Zucker. Also ich würde sagen, für ein erstes Experiment so würde ich mir selber 3 von 10 Punkten geben. Also es ist erfrischend, finde ich.
Gut, ja.
Das war meine Idee, aber es sollte eigentlich Mojito-Kaffee sein. Jetzt ist es halt einfach ein erfrischender, kalter Kaffee. Ist ja auch okay, oder?
Absolut, ja. Also ich bin sehr zufrieden. Finde es eben auch gut, dass es nicht so klebrig süß ist.
Ja.
Wie es ja vielleicht sonst wäre. Und ja.
Perfekte Podcast-Begleitung.
Würde ich auch sagen.
Und das ist unser Stichwort. Viktor, ich übergebe an dich und wir starten mit der Folge.
So ist es und starten mit einem kleinen Intro. David und ich sind mal wieder mit einem Umbau beschäftigt, hier im Büro bzw. unserem kleinen Studio. Und das heißt, wie jeder weiß, der schon mal umgezogen ist, dass das Ganze mit sehr viel Stress verbunden ist. Denn einräumen, ausräumen, zum Wertstoffhof fahren, das ja, ist alles sehr anstrengend. Zum Glück sind in Stockholm jetzt ein paar Leute auf die Idee gekommen, das Ganze zu vereinfachen. Mit TipTap. So heißt jetzt der neue Helfer, die neue App. Und ganz gleich, ob ihr Hilfe beim Umzug, bei der Lieferung, beim Einkaufen oder bei der Entsorgung benötigt, TipTap bringt euch sofort mit Tausenden von Helfern zusammen. Also mit ganz normalen Menschen, die eben ein Lastenrad oder ein Auto haben und Zeit haben, euch zu helfen.
Und so funktioniert das Ganze. Ihr erstellt einfach eine Anzeige, macht ein Foto und legt den Preis fest, den ihr zu zahlen bereit seid. Dann wählt ihr einen Helfer zu einem Zeitpunkt, der euch passt und die Hilfe ist unterwegs. Danach bezahlt ihr einfach sicher über die App, nachdem euch geholfen wurde. TipTap, das heißt auf jeden Fall schnelle Hilfe, denn ihr bekommt diese Hilfe am selben Tag zum gewünschten Zeitpunkt und Ort. Erschwinglich ist es auch, denn ihr legt den Preis ja selber fest, den ihr zu zahlen bereit seid. Wichtig ist dabei natürlich, dass das Ganze sicher ist und ja, die Zahlungen werden nämlich erst in der App getätigt, wenn die Aufgabe tatsächlich abgeschlossen ist. Smart ist das Ganze aber auch, dein Abfall bekommt jetzt quasi eine Mitfahrgelegenheit, was zu weniger Autos auf der Straße führt, also eine Win-Win-Situation. Ihr spart Zeit, jemand anders verdient etwas extra Geld und es sind weniger Autos unterwegs.
Also die Kurzfassung zu TipTap ist, dass mit TipTap Dinge entsorgen, Dinge recyceln und Dinge transportieren einfacher wird. Also downloadet noch heute TipTap und macht eure erste Anzeige. Mit dem Code His2Go bekommt ihr 10 Euro für eure erste Anzeige gutgeschrieben. An Ostern 1916 wird es passieren. Die irische Bevölkerung wird sich dann mit Gewalt vom Joch des britischen Kolonialherrn befreien. Darauf hofft zumindest der Lehrer und Dichter Patrick Pearse. Ein unfreies Irland wird niemals friedlich sein, ist sein berühmter Ausspruch. Mitten im Ersten Weltkrieg, während auch Iren in den Schützengräben gegen die Deutschen und die Mittelmächte kämpfen, versammeln sich deshalb die Anführer der Rebellion in der Liberty Hall in Dublin und planen jetzt ihren Coup. England's difficulty is Ireland's opportunity. In Anlehnung an Großbritanniens Kriegsbeteiligung sprechen sie sich damit jetzt Mut zu. Am 24. April 1916, dem Ostermontag, scheren die Rebellen aus und besetzen zentrale Knotenpunkte. Dann ruft Patrick Pearse tatsächlich die Republik Irland aus, bevor eine blutige Straßenschlacht ausbricht. Eine Woche lang wird Dublin zum Kriegsschauplatz. Patrick Pearse, 10 Tage nach seiner Proklamation, aber hingerichtet. Der Aufstand ist gescheitert. Irland ist nicht unabhängig. Noch nicht. Unabhängig. Denn wenig später sollte sich zeigen, dass der Osteraufstand und seine Niederschlagung ein Katalysator für die Unabhängigkeitsbestrebungen sein sollte. Und das, David, ist das Thema auch unserer Folge, also dieser Osteraufstand im Jahr 1916.
Ganz hervorragendes Thema, muss ich sagen. Und das kommt mir doch bekannt vor, Victor. Kann es vielleicht sein, dass du inspiriert wurdest von unseren Hörerinnen und Hörern? Denn das habe ich sehr, sehr oft gelesen, dieses Thema, als Vorschlag.
Absolut, du hast vollkommen recht. Das haben wir echt super häufig vorgeschlagen bekommen. Ja. Vor allem in letzter Zeit. Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Freue mich aber, dass dieses Thema jetzt auch vorkommen
kann. Gute Wahl, finde ich auch.
Dass ihr auch dieses Thema bestimmt habt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kannst du bei unseren Quizfragen abschneiden?
Stell nicht mich mal diesen Fragen. Ich werde mein Bestes geben. Auskennen tue ich mich mit diesem Thema nicht.
Na, vielleicht kannst du dir ein, zwei Sachen herleiten. Das werden wir jetzt auf jeden Fall sehen. Die erste Frage an dich, David, ist, welches Land unterstützte die irischen Rebellen? Mhm. War das das Deutsche Reich, die Schweiz oder Frankreich? Also unter anderem, muss man dazu sagen.
Okay. Natürlich wäre jetzt Deutschland denkbar als Kriegsgegner. Das war ja andersrum auch so, dass Deutschland die russische Revolution unterstützt hat. Warum also nicht die irische? Das wäre jetzt sehr naheliegend tatsächlich. und aufgrund dieser möglichen Parallele, warum sollte Frankreich ihr dann unterstützen? Ich denke, Frankreich war ja dann vermutlich daran interessiert, dass eben das nicht passiert, dass ihr Verbündeter stabil bleibt und die Schweiz, naja, die ist ja neutral, also setze ich auf Deutschland.
Mhm. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Welche dieser Aussagen trifft zu? Mhm. Also sind es drei Aussagen und die Frage ist, welche trifft zu?
Ja, nur eine ist richtig.
Richtig verstanden.
Okay.
Beim Osteraufstand kämpfte auch die erste weibliche Abgeordnete des britischen und später irischen Parlaments mit. Mhm. Beim Osteraufstand kämpfte ein späterer Präsident der irischen Republik mit. Oder, letzte Antwortmöglichkeit, beim Osteraufstand kämpfte der spätere Vizepräsident John F. Kennedys mit. Also sein Vizepräsident.
Also ich finde, da ich es nicht weiß, Überraschung, das Wahrscheinlichste ist für mich doch die zweite Antwort, weil es einleuchten würde. Die Irische Republik wird ja dann nicht allzu viel später gegründet, glaube ich. Das werden wir herausfinden. Dass da dann der Präsident logischerweise schon eine wichtige Rolle hatte. Das wird ja dann als Präsident wird nicht irgendjemand ausgewählt, sondern eine Person, die sich schon ja bewiesen hat, ja, die bekannt ist und vielleicht eben, weil sie da mitgekämpft hat. Deswegen halte ich das jetzt einfach mal für die wahrscheinlichste Antwort, also B.
Ja, ist eingeloggt und damit kommen wir zur letzten Frage. Mit welcher Vermutung lagen die Rebellen zu ihrem Leidtragen falsch? Die erste Antwortmöglichkeit ist, die britischen Truppen in Dublin bekommen aufgrund des Ersten Weltkriegs keine Verstärkung. Mhm. Die zweite, das kapitalistische Großbritannien setzt aus Sorge, das eigene Hab und Gut zu zerstören, keine Artillerie ein. Mhm. Oder das letzte, die britischen Truppen in Irland waren aufgrund von einem Zwist zwischen zwei Generälen geschwächt.
Also das kommt mir so am Rande bekannt vor. Und da es ja also bekannt dafür ist, blutig zu sein, das habe ich dann doch schon mal gehört, könnte ich mir vorstellen, dass dort doch auch Artillerie eingesetzt wurde. Also auch gegen die eigenen, ja, fast Landsleute oder eben auch nicht, je nach Sichtweise. Also das müsste wieder Antwort B sein, ne?
Ja. Das ist Antwort B. Richtig, ich habe nochmal kurz gecheckt im Skript. Ist Antwort B. Und jetzt kommen wir aber zu unserer Geschichte. Vor ziemlich genau 108 Jahren, am Ostermontag, den 24. April 1916, die Folge kommt ja auch, im April, am 20. April raus, tritt ein Mann auf die Treppenstufen des Hauptpostamtes in Dublin. Auf Englisch heißt dieses Hauptpostamt General Post Office. Und es erinnert so ein bisschen, wenn man sich Bilder anschaut, an den Neoklassizismus, an diesen Stil, also so tempelartig gebaut. Ja. Und ist nach der Entwicklung der Telegrafie jetzt ein ganz wichtiges neues Zentrum in Dublin. An diesem Ostermontag aber ruht der Betrieb. Nicht wegen dem katholischen Feiertag, sondern weil etwa 1250 irische Rebellen im Kampf gegen die britische Oberherrschaft das Gebäude beschlagnahmen. Einer von ihnen ist der Lehrer, Barista, Poet und Dichter und noch vieles mehr, je nachdem, welches Buch man zur Hand zieht.
Hast du Barista gesagt?
Ja, auch, ja.
Wow.
Patrick Pierce, okay. Da sind wir wieder, bei unserem Kollegen, der an diesem 24. April 1916 das tut, was er eigentlich schon sein ganzes Leben lang macht, denn er war schon sein ganzes Leben lang umgeben von Büchern. Mhm. Er liest nämlich erst für sich, dann den anderen vor. Und was er den anderen jetzt vorliest, das ist nicht ganz unwichtig. Iren und Irinnen, im Namen Gottes und der toten Generation, von denen es seine alte Tradition als Nation empfängt, ruft Irland euch durch uns zu seiner Flagge und führt den Schlag für seine Freiheit. Er hat seine Männer ausgebildet durch seine geheime revolutionäre Organisation, die Irish Republican Brotherhood, und durch seine offenen militärischen Organisationen, die Irish Volunteers und die Citizen Army. Es hat geduldig seine Disziplin vervollkommt. Es hat entschlossen auf den rechten Augenblick gewartet, um sich zu offenbaren. Und nun ergreift es diesen Augenblick. Wir erklären, dass das Volk Irlands das Recht darauf hat, Irland zu besitzen. Das irische Schicksal ohne Fesseln zu kontrollieren. Souverän und unverletzlich zu sein. Die lange Usurpation dieses Rechtes durch ein ausländisches Volk und eine ausländische Regierung hat das Recht nicht ausgelöscht und es kann nie ausgelöscht werden, es sei denn durch die Vernichtung des irischen Volkes. In jeder Generation haben die Iren ihr Recht auf nationale Freiheit und Souveränität beansprucht. Auf der Grundlage dieses Rechtes stehend erheben wir wiederum in Waffen und vor aller Welt Anspruch darauf und erklären hiermit die Republik Irland zu einem souveränen, unabhängigen Staat. Wir weihen unser Leben und das Leben unserer Mitkämpfer, ihrer Freiheit, ihrem Wohl und ihrem Ruhm unter den Nationen.
Boah, ja. Das ist eine gute Ansprache.
Würde ich auch sagen. Und ich sehe auch schon fast, wie du mir hier eigentlich zujubelst jetzt nach dieser Ansprache,
ja.
Wie du auch Patrick Pierce zujubeln
Definitiv.
Würdest. Aber genauso wenig, wie du jetzt hier vor Begeisterung bisher zumindest aufspringst, springen auch die Einwohnerinnen und Einwohner Dublins nicht auf. Mhm. Es gibt eigentlich keine richtige Jubeltraube. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Mhm. Die Menschen in der Umgebung, die ihren Ostermontag zufällig in der Nähe des Dubliners Zentrum und beim Fluss Liffey verbringen und bei dem Postamt vorbeispazieren, die schämen sich eher so ein bisschen fremd und sind irgendwie peinlich berührt von dieser Vorstellung. Radikale Nationalisten bringen die politischen Bemühungen der irischen Emanzipation auch nicht weiter, glauben ganz viele. Sind eher dagegen, ja. Sind nämlich eher schädlich, diese militanten Organisationen und Aufstände. Viele sind aber auch gleichzeitig ziemlich neugierig, vor allem auf die Reaktion der Polizei und der britischen Truppen. Lange müssen sie nicht warten auf eine Antwort und die Straßenkämpfe beginnen noch eben an diesem 24. April 1916. Eine Woche später sind sie dann zu Ende und das Ganze zur Freude des britischen Oberbefehlshabers John Grenfell Maxwell mit einem Sieg der Briten über die Rebellen. In den Straßen Dublins, in den Kneipen, Pubs und an den Arbeitsplätzen diskutieren jetzt die Iren anschließend über die Geschehnisse und dabei kommen die Aufständischen ziemlich schlecht weg. Mhm. Erstens, Iren hatten eine Woche lang auf Iren geschossen eigentlich, denn ja, auch die königstreuen Soldaten bestanden zu ungefähr 40% aus Iren, die sich freiwillig gemeldet hatten, größtenteils um der Armut auf dem Land zu entgehen. Also um sozusagen für die Briten auch zu kämpfen, mhm. oder das Militär. Und sie haben sich dadurch natürlich auch einen sozialen Aufstieg erhofft. Viele sahen es gleichzeitig auch, also diese Form jetzt hier eine Republik Irland sozusagen zu erklären, auch als eine Form der Selbstermächtigung. Das sahen sie ziemlich kritisch, weil diese Rebellen nicht sehr viele Unterstützer hatten. Also wir hatten ja gesagt, 1250 sind das ungefähr.
Ja. Anders als man denken würde, hat sich ja jetzt nicht das gesamte Volk erhoben.
Richtig, ja. Und außerdem kommt noch etwas dazu. Im Ersten Weltkrieg, weil wir sind hier mitten im Ersten Weltkrieg 1916.
Genau in der Mitte.
Da sehen es auch viele kritisch, dass die Aufständischen Iren scheinbar nicht so recht zwischen Freund und Feind unterscheiden können. Mhm. Und was das genau heißt, auch vielleicht für einer unserer Fragen, das schauen wir uns aber erst später an.
Okay.
Die Irish Times fordert jetzt in einem reißerischen Leitartikel metaphorisch, dass der Aufstand und alle, die dafür verantwortlich sind, mit einem Skalpell aus dem Leib Irlands zu schneiden sind. Ziemlich brutal, finde ich.
Das ist Rhetorik, die man durchaus kennt in der Zeit damals. Kenne ich aus deutschen Texten tatsächlich auch.
Ja.
Radikalen Texten, ja.
Ja, und man muss eben dazu sagen, und das zeigt einfach, dass die Aufständischen wirklich keinen guten Stand hatten, auch ja. bei dem katholischen Teil ja. teilweise der Bevölkerung. Was das bedeutet, schauen wir uns dann natürlich auch noch an. Für Maxwell war die Sache eigentlich auch schon vorher klar, vor diesem Artikel. Die Rebellen, die Anführer, die mussten jetzt sterben.
und das so schnell und so leise wie möglich. Ein richtiges Gerichtsverfahren sollte nicht gemacht werden, wurde nicht angestrebt.
Und Maxwell war ja der britische General.
Ja, genau. Er hatte den militärischen Oberbefehl. Er war erst zum Ende hin der Aufstände dazugekommen, aber hatte jetzt eben den Oberbefehl darüber. Genau, also wie damit jetzt umzugehen war, mit den Aufständischen auch. Mhm. Zwei Wochen später beginnen dann die ersten von 16 Exekutionen und auch Patrick Pierce sollte mit seinem Leben eben bezahlen. Der Aufstand war also gescheitert. Oder eben doch nicht. Denn wenige Jahre nach dem Aufstand ziehen die Engländer so gut wie alle ihre Truppen aus Irland ab. Es wird ein irisches Parlament und von diesem eine irische Regierung gewählt. An Ostermontagen werden nach dem Ereignis sogar Gedenkveranstaltungen abgehalten. Bevor wir aber einen Blick darauf werfen, wie das Ereignis im Zusammenhang der irischen Emanzipation zu beurteilen ist, also der Unabhängigkeitsbestrebungen, muss die ganz grundlegende Frage gestellt werden, wie es überhaupt zu diesem Aufstand kommen konnte. Unsere Geschichte beginnt mit faulen Kartoffeln im Jahr 1845. Faulen Kartoffeln, die die Bevölkerung Irlands in eine Katastrophe stürzen. Und wenn wir jetzt 71 Jahre zurückspringen, David, dann heißt das für unsere Geschichte wahrscheinlich was?
Da ich unser Format ja kenne, vermute ich, dass du jetzt den historischen Kontext hier einführen wirst, denn der ist natürlich sehr, sehr wichtig. Gerade für mich auch wichtig, denn dann kann ich deutlich besser verstehen, ich glaube viele, die zuhören auch, wie es dazu kommt, dass hier dieser Aufstand entsteht und was auch die Zeitgenossen bis zu dem Zeitpunkt sich dabei denken, ja, und was die Vergangenheit, wie sie sie beeinflusst und wahrscheinlich auch diese nationale Bewegung entstehen lässt, vermute ich mal.
Ja, absolut. Und dann kommen wir natürlich auch zum Aufstand, wo jetzt schon jeder sozusagen das Ergebnis kennt, aber das wollte ich jetzt nicht offen lassen. Ich glaube, das kann man schon eigentlich sagen, dass eben militärisch das Ganze gescheitert ist. Ja. Aber was da genau passiert, schauen wir uns natürlich auch an. Jetzt aber springen wir in das Jahr 1845 und in diesem Jahr bricht in Irland die sogenannte große Hungersnot aus. Die wichtigste Nahrungsquelle der Bevölkerung Irlands ist nämlich von einer Art neuartiger Krankheit oder einer Art Fäule betroffen. Verantwortlich hierfür ist vermutlich ein aus Südamerika eingeschleppter Pilz, der 1845 die Ernte um ein Drittel dezimiert und sie 1848 sogar ganz ausfallen lässt. Dabei müssen wir uns vorstellen, dass die Hälfte, also die Hälfte der 8 Millionen Iren sich ausschließlich oder nahezu ausschließlich von Kartoffeln ernährt.
Ja.
Also es ist also ein brutaler Einschnitt, vor allem natürlich für die ärmere Bevölkerung.
Das Grundnahrungsmittel ist einfach weg.
Ja. Genau. Und die Armut in Irland, die war groß im 19. Jahrhundert, auch vor der Hungersnot. Darüber haben übrigens auch etliche Intellektuelle und Reisende geschrieben, unter ihnen auch Karl Marx und Friedrich Engels. Sie schreiben dazu beispielsweise, sie sind arm wie die Kirchenmäuse, tragen die elendsten Lumpen und stehen auf der tiefsten Bildungsstufe, die in einem halb zivilisierten Lande möglich ist. Also den Menschen in Irland geht es größtenteils nicht ganz so gut. Aber so eine gravierende Hungersnot, die erschüttert die Bevölkerung und die gesamte Gesellschaft natürlich nochmal ganz anders, also wirklich in ihren Grundfesten. Massensterben und Massenflucht, das ist jetzt auch die Folge dieser Hungersnot. Bis 1848 geht die Gesamtbevölkerung auf 6,5 Millionen zurück. Also das ist eine Riesensumme. Also
von
8 Millionen, also etwa 20% der Menschen sind nicht mehr in Irland. Ich weiß nicht, wie ich richtig gesagt habe, aber das ist ja sozusagen wie in einem Wimpernschlag. In wenigen Jahren sind plötzlich 1,5 Millionen Menschen von 8 nicht mehr in Irland. Entweder weil sie tot sind oder weil sie ins Exil gegangen sind.
Genau, die meisten gehen natürlich in die USA.
Ja.
Daher kommen ganz viele Irish Communities in den USA.
Genau.
Und man kann davon ausgehen, für die Generation und ihre Nachfolgegeneration ist es ein Trauma, dass das passiert. Also wir kennen es ja schon auch nach dem Krieg, das ist für uns vielleicht etwas weniger weit her, aber na, wenn sowas passiert, wenn ganze Generationen einen Hungertod stirbt oder abhauen muss oder um ihr Überleben kämpft, dann ist das wahnsinnig einschlagend. Und es dauert lange, bis man dieses Trauma wieder los wird und sich sozusagen wieder sicher fühlt.
Ja, was man übrigens bei den unterschiedlichen Kurven sieht, wenn man sich den Bevölkerungsanteil oder Wachstum anschaut, wo es in Europa eigentlich einen stetigen Wachstum gibt und in Irland ist es wirklich ein Einbruch, der beispiellos ist.
Ja.
Und es gibt eine Region, die nicht ganz so stark betroffen ist, David, und vielleicht hast du auch eine Vermutung, welche das sein könnte. Ist ein bisschen industrialisierter. Als der Rest?
Ja, dann wahrscheinlich, Nordostirland? Ja, also Nordirland.
Ja.
Es ist tatsächlich die Region um Belfast, wo eben hauptsächlich oder zum großen Teil auch Protestanten wohnen, die der britischen Krone so ein bisschen näher sind. Aber darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Näher tatsächlich auch ethnisch, weil sie sich sehr eng verbunden fühlen. Mhm. Und die sind nicht ganz so stark betroffen von dieser Krise. Zu diesem Zeitpunkt gehört Irland zu Großbritannien. Übrigens schon seit einer längeren Zeit gehört, heißt, dass die Regierung in London, in Westminster sitzt. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie reagiert die britische Regierung? Und die Antwort ist eigentlich gar nicht. Mhm. Obwohl einige Volkswirtschaftler der Regierung Reformen nahelegen, bleiben diese eigentlich aus. Also vor der oder während der Hungersnot auch. Danach passiert schon noch mal einiges, aber eben zu dieser Zeit kaum beziehungsweise gar nicht. Noch vor der Hungersnot hatten sie beispielsweise empfohlen, den Anbau weniger einseitig zu gestalten, weil sie genau wussten, dass das super gefährlich war, wenn man nur auf ein Gemüse setzte sozusagen. Und außerdem hätte man auch die Land- und Pachtverteilung mal neu überdenken sollen, weil die immer noch stark davon geprägt waren, dass es eben viele britischstämmige Großgrundbesitzer gab, die nicht unbedingt an das Wohl der ärmeren Bevölkerung gedacht haben. Aber das viktorianische Großbritannien glaubte auch sehr stark an die unsichtbare Hand von Adam Smith und dass die Kräfte des Marktes sich selbst regulieren, wenn jeder Akteur in erster Linie an sein eigenes Wohl denkt. Mhm. Das ist ja so ein bisschen die Idee davon. Und deshalb haben sie eben auch nicht eingegriffen. Schutzzölle, Subventionen oder ein Getreideabkauf der Vereinigten Staaten, den lehnen sie ab, obwohl in den Vereinigten Staaten im Jahr 1846 eine Rekordernte erzielt wird.
Ah, okay.
Und das ist natürlich schon heftig, weil man natürlich darüber dann auch spricht im Nachgang. Und man muss jetzt nicht ganz weit um die Ecke denken, wenn man aus der Hungersnot und der Untätigkeit der britischen Regierung darauf schließt, dass mehr und mehr Menschen sich wieder eine eigene Regierung wünschen, die ihre Interessen vertritt. Home Rule, das ist jetzt dieser neue Begriff Selbstregierung, der jetzt hochkommt und der bei politischen Diskussionen und Debatten in aller Munde ist, Ende des 19. Jahrhunderts. Dabei handelt es sich übrigens nicht um ein Synonym zur Unabhängigkeit, das ist noch ganz wichtig. Eher kann man es sich so vorstellen, dass Irland wie ein Freistaat oder ein deutsches Bundesland eben auch bestimmte Gesetze verabschieden können möchte.
Ja, von mehr Autonomie, aber keine Souveränität jetzt als Staat, das war noch nicht die Forderung.
Nee, das war nicht die Forderung. Mhm. Natürlich gab es einige radikalere Nationalisten, die das auch gefordert haben, aber das war sozusagen von einem Großteil die Idee, die getragen worden ist, also auch von den gemäßigteren Republikanern, sage ich in Anführungsstrichen. Erst seit 1800 hatte Irland dieses Recht übrigens ganz verloren, nach dem Act of Union und dem Umzug der irischen Parlamentarier nach Westminster. Davor hatten sie sozusagen noch ein Home Rule Gesetz mehr oder weniger, also das nannte man nicht so, aber sie hatten eben noch ihre eigene Regierung, die bestimmte Gesetze eben erlassen konnte. Aber dieser Umzug nach Westminster, dieser Act of Union, der war bei den meisten Iren eigentlich von Anfang an unpopulär. Und zwar vor allem bei der katholischen Bevölkerung von Irland. Denn die durfte anfangs auch gar nicht wählen. Also die ist tatsächlich auch marginalisiert worden durch die Politik, beziehungsweise zurückgedrängt worden, ganz bewusst, während eben der protestantische Teil der Bevölkerung diese Probleme nicht hatte und beispielsweise von Anfang an wählen durfte. Das ist dann aufgelockert worden, damit man eben möglichen Aufständen entgegentritt, dass die eben nicht aufbrechen, aber das passiert erst sehr spät im 19. Jahrhundert.
Ja, und diese Religionskämpfe sind ja eine ganz lange, jahrhundertealte, auch britische Tradition, könnte man jetzt überspitzt sagen. Da haben wir ja auch drüber gesprochen bei der Schlacht von Culloden. Mhm. Auch da war es ein ganz wichtiger Hintergrund, was die anglikanische Kirche angeht. Und dann kommen von außen noch Leute, also diese konfessionellen Konflikte in Großbritannien gehen ganz weit zurück. Und wie wir hören auch, betreffen sie Irland sehr stark.
Ja, vor allem Irland kann man wahrscheinlich auch sagen.
Und zwar auch nicht nur jetzt, sondern später dann auch wieder. Ne? Also das spielt immer eine Rolle, Religion hier.
Ja, definitiv. Und die irischen Ressentiments, die werden durch die große Hungersnot dann nochmal exponentiell gesteigert eigentlich. Auch wenn die britische Regierung im Anschluss an die Hungersnot dann versucht, beschwichtigende Landreformen einzuführen und auch versucht, einen friedlichen Ausgleich zu suchen, ist da eigentlich schon mehr oder weniger Hopfen und Malz bei vielen verloren, könnte man sagen. Landhunger, Kartoffelfäule, weiterhin erdrückende Pachtzinsen, die Sorglosigkeit der britischen Regierung während der Hungersnot, wie übrigens auch die Abgaben eines Zehnten an anglikanische Pfarrer, das führt letztendlich dazu, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung ziemlich wütend wird
und sich in militanten Geheimgesellschaften organisiert. Und die werden immer größer und die wachsen Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich wie Pilze aus dem Boden. Und eine von ihnen ist die irisch-republikanische Bruderschaft, die Irish Republican Brotherhood, zu denen relativ viele gehörten. Das war also eine der größten Ende des 19. Jahrhunderts, diese Organisation. Und die waren eben dazu bereit, auch wenn nötig, gewaltsam vorzugehen, um zumindest das Home Rule-Gesetz durchzubringen. Das war am Anfang ihr Ziel. Später wollten sie noch mehr als das. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und viele von ihnen, obwohl es eigentlich eine geheime und auch eine militante Organisation war, waren später dann auch selbst Mitglied der Irish Parliamentary Party, die im Parlament in Westminster saß. Mhm. Das heißt auch sozusagen einer offiziellen Partei Mitglied. Ende der 80er Jahre sieht es dann ziemlich gut aus, was dieses Home Rule Gesetz angeht, denn ganz im Sinne der britischen Beschwichtigungspolitik gibt jetzt der britische Premier den Weg für dieses Home Rule Gesetz eigentlich frei. Man könnte sich also denken, dass es jetzt sehr gut aussieht, Friede, Freude, Eierkuchen, aber leider ist es nicht so, denn wir kommen jetzt zu einem ganz besonderen irischen Spezifikum, das die Geschichte des Landes bis heute prägt.
Aha.
Und das ist, ja, die Aufteilung, die Trennung zwischen dem Norden und dem größeren Süden Irlands. In Belfast und anderen Städten im nördlichen Teil Irlands, in Ulster, ist man strikt gegen ein Home Rule-Gesetz. Die Bevölkerung ist dort größtenteils protestantisch und ideologisch, aber teilweise auch familiär eng mit dem britischen Mutterland verwoben. Und das Home Rule-Gesetz, damals ging es noch nicht um eine Trennung, das Home Rule-Gesetz, das würde dann auf ganz Irland sozusagen eingesetzt werden. Und da die Protestanten deutlich in der Unterzahl sind, hatten sie natürlich jetzt große Angst, dass die Katholiken im Parlament dann die Mehrheit hätten und die Protestanten zurückdrängen würden, die aktuell noch von den vielen Vorteilen profitieren, weil sie ja bei dem britischen Kolonialherrn, sage ich mal, natürlich mehr Vorteile genießen und einen besseren Stand haben. Also wir kommen auch noch darauf, wie akut sich das auswirkt tatsächlich. Von einer vermutlich zwangsweise katholisch dominierten Regierung hält man also nichts. Home Rule ist für sie außerdem nichts anderes als Rome Rule. Nicht die Iren, sondern der Papst würde schlussendlich in Irland regieren. Also wir erinnern uns, die Katholiken im Süden Irlands, die Mehrheit im Gesamtirland sind, die würden sich dann im Parlament durchsetzen gegen die Protestanten, die sich eher den Briten nahe fühlen. So ist ungefähr diese Gemengelage. Wichtig ist hier noch zu sagen, dass es teilweise auch Katholiken und Protestanten gibt, die jeweils für die andere Seite einstehen. Das heißt, man kann das nicht nur über die Religion auftrennen, sondern dahinter stehen auch wirtschaftliche Interessen, die man hat und familiäre Interessen und eben andere Elemente, sodass es nicht so ist, dass man eben das ganz klar trennen kann. Gegen jede Form einer irischen Unabhängigkeit, also eines irischen Nationalismus, sträuben sie sich jetzt. Die Alsteraner, könnte man sagen, im Norden Irlands, eben auch in Angst um ihre politische Stellung, über die der große Bruder ja jetzt noch ganz besonders wacht. Denn sie waren ja in ganz Irland in der deutlichen Minderheit. Und was die Nationalisten können, das können sie schon lange, denken sie sich jetzt, und gründen auch geheime militante Organisationen und orientieren sich beispielsweise bei der Namensgebung auch an bestimmte historische Persönlichkeiten. Beliebt ist beispielsweise Wilhelm von Oranien. Es gibt sozusagen die Orange Group, weil Wilhelm von Oranien ja vor allem gegen katholische Könige gekämpft hat, erfolgreich gekämpft hat.
Und war Protestant, klar.
Ja, und war Protestant. Also hier merkt man nochmal, wie Geschichte auch wieder auf eine gewisse Art und Weise instrumentalisiert wird, auch in der Geschichte.
Ja.
Ja. Und die Fronten zwischen Süden und Norden in Irland sind um 1900 also ziemlich verhärtet. Im Parlament in London wie auf den Straßen eigentlich in den Grenzregionen. Die einen wollen sich selbst verwalten in einem bestehenden Vereinigten Königreich, die anderen wiederum wollen, dass Großbritannien die Rechte der protestantischen Bevölkerung schützt. Das ist der Rahmen. Dann 1912 wird das Home Rule Gesetz tatsächlich vom Parlament verabschiedet. Was fehlt, ist jetzt nur noch die Unterschrift des Königs. Wo sich jetzt Widerstand regt, das muss ich dir wahrscheinlich nicht mehr fragen, David, denn das ist vermutlich ziemlich klar, es ist der Norden. Und zwar ist das die Geheimorganisation der Ulster Volunteers. Das ist auch eine paramilitärische Gruppe, die übrigens einen enormen Zulauf bekommt. Die stellen sich jetzt ganz offen dagegen und haben innerhalb kürzester Zeit über 90.000 Mitglieder. Für die Gegenseite, die Republikaner bzw. Nationalisten und Home Rule-Verteidiger, ist das ein Schock. Sie sehen ihre Position bedroht und gründen als Antwort darauf die Irish Volunteers. Und zu den Mitbegründern zählt namentlich auch Eoin McNeill. Das ist ein Professor für die Geschichte
Irlands, der sich historisch und kulturell schon lange mit dem spezifisch irischen und gälischen beschäftigt, also auch bestimmte Mythenfiguren oder so immer wieder versucht zu konstruieren und sich auch dafür einsetzt, dass eben die gälische Sprache erhalten, nicht nur erhalten bleibt, sondern auch vorrangig unterrichtet wird.
Ja.
Er war gegen eine gewaltsame oder risikoreiche offensive Rebellion. Vor allem, da die Home Rule 1912 im Parlament abgesegnet worden war. Das heißt, sie wird ja irgendwann eingeführt. Davon ist er ausgegangen, auch wenn das noch nicht der Fall war. Aber die deutlich gewaltbereitere Irish Republican Brotherhood, die rieb sich jetzt so ein bisschen die Hände und nutzte ihre Chance, als sie sah, dass diese Gruppierung einen enormen Zulauf hatte und dass sie schaffte es tatsächlich, sich dort in den Spitzenpositionen auch zu platzieren. Das heißt, wir haben so eine Verbindung. Also es ist ja oft so, ich hatte ja vorher schon gesagt, dass auch in der offiziellen Partei der Republikaner im Westminster auch Leute der Irish Republican Brotherhood saßen. Und auch jetzt ist diese Irish Volunteers wieder durch diese Irish Republican Brotherhood unterwandert. Und wir haben jetzt die Situation gegen 1914, dass sich eben jetzt die Irish Volunteers und die Ulster Volunteers, dass die sich jetzt so langsam gegenüberstehen und so eine Art Wettrüsten beginnt. Und eigentlich die Situation so ist, dass man kurz vor einem Bürgerkrieg steht. Mhm. Auch das Parlament in Westminster bekommt das mit in London und verbietet Anfang 1914 noch sehr früh jegliche Einfuhr von Waffen. Denn Waffen müssen eigentlich irgendwo auch herbeigeschafft werden.
Ja.
Die kommen eben meistens dann irgendwie vom Festland oder aus dem Ausland. Und das wird jetzt verboten. Aber während es den Unionisten problemlos gelingt, 40.000 Waffen zu schmuggeln, waren bereits 1.000 Waffen für die Nationalisten des Guten zu viel für die Polizeikräfte und die britischen Truppen. Polizisten, die bei der Löschung des unionistischen Waffentransports jetzt nur zugeschaut hatten, die schossen jetzt sogar auf Zivilisten in Dublin, die den gelungenen Waffenschmuggel von 1.000 Waffen feierten.
Ja.
Und da merkt man eben, wie unterschiedlich diese beiden Gruppierungen behandelt worden sind. Weil eben doch vielleicht bei den britischen Truppen das Herz stärker für die Nordiren schlug,
ja,
als für die, Iren im Süden. Und trotz des Verbots, trotz einer scheinbaren Neutralität der irischen Frage gegenüber, befürwortete eben Polizei und Truppen auch noch vor der Trennung immer auch eher die nordirischen Interessen. Das ist ganz wichtig, das hier nochmal zu betonen. Als die IRB, die Irish Republican Brotherhood, die Waffen sichtet, die aus dem Deutschen Reich geliefert werden, stellen sie fest, dass es sich überwiegend um ziemlich alte Gewehre handelt, die man ziemlich kompliziert von Hand manuell laden muss. Und bei jedem Schuss ist damit die Gefahr auch groß, dass das Gewehr dann auch schnell mal explodiert. Und deshalb überlegt man lange, ob man die bei einem möglichen, bei einer möglichen gewaltsamen Auseinandersetzung überhaupt einsetzen soll. Aber auch daran merkt man wieder, dass die Situation für die militanten Geheimgesellschaften der im Süden eben deutlich schwieriger ist.
Ja, für die ganzen Volunteers, die sich da gegründet haben.
Richtig, ja. Am 3. August beginnt für Großbritannien dann der Erste Weltkrieg. Also sie treten dann eben bei. Und David, du wirst es nicht glauben, aber am 18. September 1914 wird das Gesetz für die Home Rule vom König bewilligt.
Ja.
Es soll aber erst am Ende des Krieges in Kraft treten und das mit einem eigenen Home-Rule-Gesetz im Norden Irlands. Also wir haben jetzt eine Art Home-Rule im Home-Rule, wo man erstmals auch konstitutionell eine Trennung in Erwägung gezogen wird. Also das Ganze wird jetzt ein bisschen komplizierter, aber wir haben jetzt eben diese Idee, dass Irland ja vielleicht auch getrennt werden könnte über so ein doppeltes Home-Rule-Gesetz.
Ja, also beide Teile sollen sich selbst mehr oder weniger autonom verwalten können.
Ja. Für die gemäßigten Mitglieder der Irish Parliamentary Party wie für ihren Parteivorsitzenden war das annehmbar. Sogar so annehmbar, dass man sicher auch als Gegenleistung 200.000 Iren zur Verfügung stellt im Kampf gegen beispielsweise das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg. Und man muss sich vorstellen, dass von den Irish Volunteers, den Katholiken sage ich mal überspitzt gesagt, 70% der Mitglieder jetzt in den Ersten Weltkrieg eintreten und für die Briten kämpfen.
Ja.
Das heißt, wir haben einen großen Teil, der sich wirklich an dieses Home-Rule-Gesetz, diese konstitutionelle Lösung festhält.
Ich wollte gerade sagen, also kann das vielleicht auch durchaus Kalkül gewesen sein beim britischen König, dass er in der Gunst der Stunde das Ganze nochmal vielleicht, denn der
Erste Weltkrieg hat ja schon angefangen. Es ist ja erst danach seine Zustimmung gekommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Hat er vielleicht sich gedacht, dass jetzt die Zeit sehr ungünstig wäre, um seine potenziellen Soldaten in Irland da zu vergraulen?
Das ist eine, ich denke, sehr wahrscheinliche Möglichkeit. Ich habe mich jetzt nicht näher mit der Situation auseinandergesetzt, also dass er auch dahingegen beraten worden ist vom Parlament. Also
ja, vielleicht weiß man es auch nicht.
Ja, wie eigenständig der König da zu dieser Zeit noch politisch tatsächlich Einfluss hatte oder Einfluss haben wollte, das weiß ich nicht so genau, aber es können ja auch Berater dahinter gestanden haben und
klar.
Es ist sicherlich auch so, dass es wie so eine Art Bedingung war, die an das Formul vielleicht geknüpft war und das wäre ja eben das, was du gerade gesagt hast, also dass man so ein bisschen damit spielt.
Es wirkt schon sehr kalkuliert, also das ist vielleicht kein Zufall.
Ja. Für die Unionisten und die Nationalisten, die extrem, für die ist das sowieso überhaupt keine Lösung. Die fühlen sich ziemlich verraten. Der Krieg, der dauert nämlich erheblich länger als geplant. Also dass das Home Rule mal irgendwann eingeführt wird, das steht noch eher so in den Sternen. Und eine irische Regierung ist damit eben nicht in Aussicht. Außerdem fühlte sich die katholisch-irische Bevölkerung wieder weiterhin eben schlecht behandelt. So durften beispielsweise die nordirischen Ulster Volunteers unter irischen Offizieren im Ersten Weltkrieg kämpfen, die Irish Volunteers aber wurden von Briten befehligt.
Ah.
Also auch hier wieder diese, ja, wie sagt man, diese Abstufung und diese Herabwürdigung auch, würde ich sagen, die dann auch eben diese vielleicht Ressentiments oder diese Abneigung gegenüber den Briten vielleicht auch erklären können.
Ja, eine Ungleichbehandlung,
ja,
die für die Zeitgenossen sehr gut nachvollziehbar war, woher die stammt. Also selbst wenn es mal nicht gestimmt hat, war sicherlich ihre erste Vermutung, dass es gegen sie als Iren geht. Ne?
Ja, ja. Und eine Abrüstung findet deshalb auch nicht statt. Also Abrüstung in Anführungsstrichen. Wir haben natürlich jetzt nicht hier ein Wettrüsten wie im Kalten Krieg, ja, aber gut, so ein bisschen können wir uns das schon so vorstellen. Deshalb eben dieses Bild. Und vor allem die Mitglieder der militanten Irish Republican Brotherhood, die verfolgen jetzt sehr bewusstes Ziel, bereits vor dem Ende des Ersten Weltkrieges ein unabhängiges Irland zu erkämpfen. Sie wissen natürlich noch nicht, wann der Weltkrieg endet.
Das wollte ich gerade sagen. Ja. Was man dazu sagen muss, wenn wir jetzt 1916 haben, ist ja jetzt gerade eine Situation, wo die Front, die Westfront total verhärtet ist. Das heißt, es sieht erstmal für viele so aus, dass sich hier gar nichts mehr ändern wird. Natürlich ist der auch ein bisschen dynamisch mal, der Krieg, aber wir haben jetzt nach 2 Jahren schon sehr, sehr feste Stellung und keiner weiß, wann dieser Krieg endet. Viele dachten, der wäre total schnell und müssen jetzt einsehen, das kann durchaus noch dauern.
Ja, wunderbarer Einwurf, genau. Also ganz, ganz wichtig.
Wissen die in der Situation, wir wissen 4 Jahre, aber die wissen ja nicht, ob es jetzt morgen vorbei ist oder erst in, sagen wir mal, 10 Jahren. Das kann ja keiner sagen.
So ist es. Und das spielt eben auch eine ganz große Rolle, diese Wahrnehmung eben des Krieges und der Situation.
Denke ich, ne?
Jetzt kommt aber genau dieser Slogan wieder ins Spiel, also England's difficulty is Ireland's opportunity.
Mhm.
Und unter diesem wird im Mai 1915 ein militärisches Komitee gegründet. Einer ihrer Anführer ist dabei Patrick Pearce, von dem wir jetzt auch schon ein bisschen was gehört haben. Der war ja ziemlich viel, wie wir am Anfang schon gehört haben. Lehrer, er war übrigens auch Schulleiter scheinbar und auch Herausgeber der Gaelic League. Das war auch so eine Zeitschrift, die sich immer wieder so Mythen rausgegriffen hat und so ein bisschen nationaler ausgelegt war. Und auch er hatte das Aufleben einer gaelischen Nationalkultur zu seinem ganz persönlichen Ziel gemacht. Laut Historiker Michael Maurer war ja auch so etwas wie ein Visionär, der sich für den universalen Freiheitskampf gegen eine die ganze Welt bedrückendes Empire einsetzen wollte.
Okay, das ist ein sehr, sehr weitreichender Anspruch.
Ja, und für ihn ging es tatsächlich um die Unabhängigkeit der Nation. Also er ging schon auch nochmal von seiner Idee her deutlich über das hinaus, was eigentlich das Home Rule Gesetz beinhaltete.
Weißt du, wenn es jetzt universal heißt, weißt du auch, ob er noch über Irlands Kampf, sagen wir es mal, hinausgeht? Also ob er beispielsweise andere britische Kolonien auch mit einbeziehen will?
Ja, da können wir eben noch einen weiteren historischen Kontext mit einbeziehen, selbstverständlich, denn Großbritannien hat ja damit zu kämpfen, dass Anfang des 20. Jahrhunderts, auch schon Ende des 19. Jahrhunderts, relativ viele Unabhängigkeitsbewegungen stattfinden und sie mehr und mehr Kolonien verlieren. Und er sieht sich auch in dieser Tradition. Er möchte Irland aus diesen kolonialen Fängen befreien.
Und unterstützt er sozusagen rhetorisch auch, sagen wir jetzt mal, indische Bestrebungen oder andere?
Ja, ich weiß nicht genau, wie rum es geht. Tatsächlich ist es, glaube ich, eher so, dass die indischen Unabhängigkeitsbestrebungen immer wieder auch diesen Osteraufstand sprachlich auch zitieren und erwähnen und auch die Protagonisten, soweit ich weiß. Also das spielt tatsächlich eine Rolle, dass man auch diese Kommunikation hat zwischen den unterschiedlichen aufstrebenden ja. Unabhängigkeiten.
Das denke ich auch, weil diese britische Krone, die ist eben auf der ganzen Welt, die ist global, aber eben genauso auch die Untertanen der Krone. Und viele davon, manche sind zufrieden, aber viele sind das eben nicht und stehen stark im Kontakt, besuchen sich auch mal gegenseitig. Deswegen würde mich das nicht wundern, wenn unser Oberrevolutionär sozusagen Pierce hier auch ja die anderen verbal auch unterstützt und das schreibt in Traktaten. Wäre gut vorstellbar.
Hm. Genau, da müsste man sich die zeitlichen Einstufungen dann nochmal genau anschauen, also wann, ja. Wo, wie Revolution sozusagen gelebt wird oder zumindest Aufstände gelebt werden, das habe ich jetzt nicht genau auf
dem Schirm. Das führt auch für unsere Zwecke ein bisschen zu weit.
Ja, aber dass sich das gegenseitig beeinflusst, ich glaube, das können wir hier auf jeden Fall festhalten. Das ist eigentlich ganz interessant auch. Und ja, in eben diesem Mai des Jahres 1915 bekommt die Bruderschaft dann auch Unterstützung, nicht aus Indien, aber von einem Gewerkschaftler und einem Sozialisten, der die Rebellen mit seinen 250 Männern unterstützen will. Und sein Name ist James Connolly.
Mhm.
Also tatsächlich eben ein Sozialist, der jetzt sozusagen die Nationalisten unterstützt. Also das ist wieder ein, ja, sozusagen eine komische Zusammensetzung, die wir aber, die uns nicht ganz unbekannt ist. Und James Connolly, der sieht auch in der Regierung in Großbritannien den absoluten Feind der Arbeiterklasse. Und mit seiner Irish Citizen Army will er auch ein Zeichen setzen. Und das erwähnt er übrigens auch bei jeder Gelegenheit. Also er hat auch eine eigene Zeitschrift, die Workers Republic. Und da ruft er immer wieder ganz offen zur Rebellion auf. Das ist auch ein großes Problem für die Pläne von Patrick Pierce und der den Irish Volunteers oder der Irish Republican Brotherhood, weil sie nicht wollen, dass ihre Pläne aufgedeckt werden. Und sie wollen eigentlich noch im Geheimen weiter planen.
Ja.
Und deshalb ziehen sie ihn schnell auf seine Seite, können James Connolly von der Idee überzeugen und er ist dann mit im Boot und schreibt dann nicht mehr ganz groß in seiner Zeitung, dass er jetzt eine Rebellion plant. Grund für den Unmut von Connolly ist, dass er 1913 und 14 ziemlich große Streiks organisiert hatte. Die hatten aber überhaupt keine Veränderung der Arbeitsbedingungen gebracht. Also darauf haben die Unternehmer überhaupt nicht reagiert und das hat ihn so sauer gemacht, dass er gesagt hat, wir müssen hier irgendwie was ändern.
Mhm.
Also für ihn war auch da, war das sozusagen die letzte Chance, da jetzt vielleicht auch gewaltsam vorzugehen. Home Rule mit der Teilung Irlands war für ihn außerdem überhaupt nichts, denn die wichtigste Industriestadt, die war in Belfast oder eine der wichtigsten in Nordirland und er braucht unbedingt die Stimmen der Arbeiter dort. Aber wenn man eben durch dieses doppelte Home Rule Gesetz das aufteilen würde, Irland trennen würde, dann würde er auch an politischer Einflussnahme verlieren und das wollte er nicht. Deshalb wollte er auch nicht warten. Anfang 1916 legen sich Connolly und Pierce dann darauf fest, dass der Aufstand an Ostern stattfinden soll. Ein beliebter Treffpunkt der Verschwörer ist die Liberty Hall. Dort hatte bereits 1914 das Banner der Gewerkschaftler den Eingang geziert und da stand drauf, we serve neither King nor Kaiser but Ireland.
Hm, nicht schlecht.
Ja, fand ich ganz nett. Das habe ich auf einem Bild gesehen und dann habe ich es zitiert.
Aha.
Apropos Bild, das könnte man auch hochladen. Ansonsten gibt es da relativ viele Fotos dazu von diesem Aufstand. Und die wir ausgewählt haben, die seht ihr auf unserem Instagram-Kanal. Also eine kleine Empfehlung, da mal vorbeizuschauen, wenn man ein bisschen Bildmaterial haben möchte.
Sonst kann man auch unsere Webseite ansteuern und von dort aus, wenn man kein Instagram-Konto hat, kann man es da auch sehen.
Ja, stimmt. An Ostern sollte also jetzt der Aufstand stattfinden. Und das, weil dort ein feierlicher Aufmarsch eigentlich gang und gäbe ist und niemand Verdacht schöpfen würde. Und vielleicht auch nicht die vielen gemäßigteren Irish Volunteers, die eigentlich eine offensive Herangehensweise ablehnten, aber die sich dann, wenn sie sich entscheiden müssten, vielleicht eben doch noch auf deren Seite schlagen würden.
Vielleicht.
Also ein bisschen perfide ist das Ganze schon.
Mhm.
Wer auf keinen Fall von diesen Plänen Wind bekommen durfte, das war Mac Neil. Der war ja eher so der Vorsichtige, der wollte eigentlich keine offensiven Aktionen unterstützen. Aber er ist, das ist das Problem, der Stabschef der Irish Volunteers.
Mhm.
Und er bekommt natürlich mit. Er ist ja auch nicht ganz so blöd, er ist immer ein Professor für irische Geschichte.
Mhm.
Und was Geschichtsprofessoren auf dem Kasten haben, das wissen wir ja auch.
Natürlich nur das Allerbeste.
Ja, so ist es. Und sein Einverständnis bekommen die Verschwörer trotzdem irgendwann, nach einer ziemlich langen Verhandlung, weil seine Kollegen ihm eine große Waffenlieferung aus Deutschland versprechen.
Ja, und das überrascht mich gar nicht so sehr, denn ich weiß nicht, ob es dir selber aufgefallen ist, aber du hast ja schon verraten, dass Waffen aus Deutschland kamen. Deswegen, ja, du hattest so in einem Nebensatz kurz eingebaut, dass da relativ schlechte Gewehre geliefert wurden und die kamen aus dem Deutschen Reich. Stimmt. Das habe ich mir zwar nicht anmerken lassen, aber seitdem habe ich darauf spekuliert, dass ich hier richtig geraten habe bei der Antwort.
Stimmt, du hast keine Miene verzogen. Nee, aber ich glaube so langsam, ich meine, wir sind jetzt auch noch nicht im ganz speziellen Fall dieses Aufstandes, aber
ja.
Ich sage jetzt trotzdem schon mal, den ersten Punkt, den hast du auf jeden Fall schon.
Okay, es ist also so, die deutsche Unterstützung, die hilft hier den irischen Rebellen.
Ja.
Spannend.
Ja, und das sieht also jetzt ganz gut aus.
Ja.
Für die Iren, für die, die jetzt diesen Aufstand planen, weil sie jetzt Unterstützung bekommen.
Ja.
Aber das Ganze verzögert sich ein bisschen. Und McNeil wird so ein bisschen unsicher, als eigentlich bis zu dem Karfreitag im Jahr 1916 immer noch keine Waffen da sind. Und neben den Waffen sollen übrigens auch noch irische, also Gefangene der Deutschen, die aus Irland kommen, also irische Soldaten, die im britischen Dienst gegen die Deutschen gekämpft haben, auch nach Irland zurückgeschickt werden, unter der Bedingung, dass sie gegen die Briten kämpfen.
Ich wollte gerade sagen, ja, Wahnsinn. Also dann ist es ja wirklich eine sehr starke Parallele zum Vorgehen der Deutschen in Russland. Weil sie ganz bewusst ja im Prinzip, sie schicken ihre eigene gefangene Armee, um ihren Kriegsgegner auszuschalten. In Russland ist es ja sehr erfolgreich. Ja? Sie unterstützen die Bolschewiki mit Millionen an Geldern, schicken Lenin, das ist ja die bekannte Story, und gleichzeitig machen sie dieselbe Strategie in Irland. Also,
ja. Allerdings,
das ist clever.
Ja.
Das ist clever.
Ja, so von der Systematik und der Idee her wahrscheinlich schon. Viele Historiker würden wahrscheinlich sagen, also in Irland ist das in einem viel geringeren Ausmaß der Fall. Ja. Und es funktioniert auch nicht so richtig. Ne?
Also der Kontext in den beiden Ländern ist natürlich sehr unterschiedlich, das muss man auch dazu sagen.
Ja.
Sie haben jetzt nicht Lenin nach Irland geschickt beispielsweise und der hatte nicht die Bolschewiki in gleichermaßen dort aufgebaut. Das ist natürlich schon ein anderer Kontext. Aber ich finde die generelle Strategie, die passt dann schon sehr augenscheinlich zusammen, sehr, sehr naheliegend.
Ja. Ja, so der Feind des Feindes ist mein Freund.
Ja, genau.
So ein bisschen nach der
Man nutzt Idee. Innere Kräfte, ja, um den Feind zu destabilisieren.
Ja. Ja, stimmt. Also eigentlich eine interessante Parallele auf jeden Fall. Es ist natürlich trotzdem so, dass selbst mit der Unterstützung der Deutschen die Chancen trotzdem noch ziemlich schlecht stehen. Denn selbst mit den 40.000 Gewehren und dutzenden irischen Männern, die Deutschen versprochen hatten eben, dass sie gegen die Briten kämpfen müssten dann, wenn sie für die Rebellen kämpfen. Es war trotzdem klar, dass es alles ziemlich schwer werden würde. Aber an Karfreitag kommt dieses deutsche Schiff tatsächlich an. Wurde übrigens auch mithilfe eines U-Boots eskortiert. Mhm. Es kommt in der Grafschaft Kerry an, läuft dort im Hafen ein. Aber die Übergabe ist so schlecht koordiniert, dass nicht Patrick Pearce und seine Männer die Ladung annehmen oder löschen, sondern es fast britische Soldaten machen. Zumindest sind sie drauf und dran, aber gerade noch rechtzeitig kann der Kapitän des Schiffes die Waffen in die Luft sprengen, der deutsche Kapitän, bevor er und die Besatzungsmitglieder dann von den Briten in Gewahrsam genommen werden. Also es geht komplett schief, dieses Unterfangen.
Es kommen gar keine Waffen an.
Die Waffen kommen nicht an.
Nee. Ja.
Die können gerade noch in die Luft gejagt werden, sonst wären sie ja in den Händen der Briten.
Ja, das wäre wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich gar nicht mal so viel ausgemacht, aber gut, besser wahrscheinlich aus der Sicht der Deutschen. Ja. Aber für die Rebellen wäre es natürlich umso entscheidender gewesen, weil du meinst ja, die hatten vorher nur ein paar kaputte Gewehre bekommen.
Ja, ja,
das richtig. Ist natürlich dann.
Also sie hatten natürlich ein paar Pistolen, ein paar Granaten, haben sie auch noch irgendwo ausgraben können, aber also die wären super, super wichtig gewesen.
Heftiger Schlag,
ja. Ja. Und man merkt da auch schon, dass da ziemliches Chaos herrscht und das überzeugt dann McNeil insgesamt doch nicht so.
Mhm.
Der ja eigentlich, dadurch, dass er zugesagt hatte, der Stabschef war ja eigentlich der Anführer dieses ganzen Aufstands sein sollte. Und er hält jetzt diesen Aufstand für völlig sinnlos und lässt das auch alle Mitglieder der Irish Volunteers wissen. Und in einer Anzeige der Sunday Independent lässt er folgende Ankündigung abdrucken. All orders for special action are hereby cancelled.
Mhm.
Also am Tag eigentlich, wo es fast schon stattfinden soll.
Ja, und es ist aber ein bisschen so formuliert, dass man nicht genau weiß, was er meint. Das ist vielleicht
genau, damit clever. Er nicht gefasst werden kann.
Ja.
Also wegen öffentlicher Aufruhr oder Verschwörung.
Genau. Gegen er sagt nicht genau, was er da abblasen will. Er sagt nur, alle Spezialsachen lassen wir mal. Das könnte ja auch eine Osterfeier sein, die er da absagt.
Ja, stimmt. Und damit glaubt er und übrigens auch die britischen Regierungsbeamten in Dublin Castle, das ist so ihr Hauptsitz, dass ein Aufstand oder eine unmittelbare Gefahr jetzt abgewendet sind. Von der hatten nämlich die Briten spätestens erfahren, nachdem sie diese Waffen beschlagnahmt hatten, dass da irgendjemand was im Schilde geführt hat.
Das ist schon ein bisschen merkwürdig, ja.
Und jetzt ist es so, dass sich in der Liberty Hall am Sonntag, Vormittag, Mittag, nachdem eben dieser Zeitungsartikel rausgekommen ist, Pearce, Connolly und die anderen Anführer, also es sind noch andere ganz wichtige Anführer dabei, aber ich habe mich jetzt auf die beiden Personen beschränkt, weil wir können ja nicht mir das komplett ausarten lassen.
Nee, ist gut, ist gut.
Dass die sich jetzt eben dort in dieser Gewerkschaftszentrale treffen und jetzt sich besprechen, was sollen sie tun nach dieser Absage. Die Irish Volunteers, die gleichzeitig größtenteils eben der IRB angehörten, und die Irish Citizen Army, die waren vertreten, aber nicht nur die, sondern auch eine andere Organisation, und die will ich schon noch benennen, denn das ist eine paramilitärische Frauenorganisation, die deshalb besonders ist, weil sie eben nur aus Frauen bestand. Die sogenannte Cumann na Mban, das ist scheinbar gälisch für Irish Women Council. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir auch mit der Aussprache das ist
bestimmt
nicht gälisch, ganz sicher.
Aber ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht.
Und dort hat eine Frau mitgekämpft. Ihr Name ist Constance Markiewicz. Die galt auch als wichtigste Vertreterin eigentlich dieser Gruppe oder einer der wichtigsten. Die bei diesem Aufstand nicht nur als Anführerin fungierte, sondern auch die erste weibliche Abgeordnete des britischen Parlaments und des irischen Parlaments werden sollte. Das ist aber noch nicht alles. Es soll die erste Frau sein, die in Irland und europaweit ein Ministeramt bekleidet haben.
Wahnsinn, ja. Okay,
ja.
Da ist es soweit, 1916.
Also da ist sie noch nicht hat sie noch keinen Ministeramt, ne? Sie ist noch nicht Parlamentarierin,
logisch,
aber sie wird dann später.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend, dass die da auch mitmischen, wusste ich nicht.
Ja, also es ist eine kleinere Gruppe, natürlich wird dieser Aufstand von Männern deutlich dominiert, aber eben Frauen nehmen auch teil und ich finde es eben ganz spannend und auch wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu erwähnen. Die Unterstützung, da waren sich jetzt die Pierce, Connolly und Markiewicz einig, die würde jetzt ziemlich sicher deutlich geringer ausfallen, nachdem Neil eben ja gesagt hatte, dass dieses Ganze jetzt abgeblasen wird. Aber sie haben bis zuletzt gehofft, dass vielleicht der ein oder andere Ire sich doch noch spontan ihrer Sache anschließen würde. Vielleicht hätte auch der Überraschungseffekt ja einen entscheidenden Einfluss auf den Ausgang. Oder wer weiß, vielleicht kämen ihnen ja auch noch die Deutschen zur Hilfe. Weil eines war sicher, abgesagt wird diese Rebellion nicht. Und das auch nicht, obwohl die Anführer ihre Situation durchaus sehr realistisch einschätzen konnten. Sie wussten, in Dublin waren knapp 5000 gut bewaffnete und gut ausgebildete Soldaten der britischen Krone stationiert. Und das in Baracken und vor allem um ihr Hauptquartier in dem Dublin Castle. Und das war eigentlich mit so wenig Männern, wie sie jetzt hatten, und so viele würden nicht dazukommen, schwer einzunehmen. Dazu konnten die britischen Truppen noch Verstärkung anfordern, was sie in dem Sinne nicht bewusst tun konnten. Sie konnten also darauf hoffen, dass das passieren würde, aber sie konnten nicht damit rechnen und das planen. Die Rebellen, das waren tatsächlich ungefähr 1250 Männer und Frauen. Und dort sind ungefähr 250 Männer von Connolly, der Gewerkschaftler der Irish Citizen Army, mit eingerechnet. Und das sollten auch nicht viel mehr werden als die. Und die waren schlecht ausgebildet, schlecht bewaffnet, aber sie haben eben gekämpft mit dem Mut in der Verzweiflung, wie man so schön sagt. Sollten sie zumindest dann auch später kämpfen. Sie hatten Granaten, alte Gewehre, die hatten sie teilweise in Bajonette umgewandelt, damit sie ein bisschen noch mehr vielleicht Angst machen oder vielleicht...
Ja gut, damit, Nahkampf, ne? In der Stadt, im Häuserkampf ist ein Bajonett sehr praktisch.
Ja, also mussten das aber selbst umbauen, weil sie im Prinzip keine hatten.
Ja.
Und sie hatten auch aber wenige Handfeuerwaffen, Pistolen und Revolver beispielsweise. Und angesichts der numerischen Unterzahl und ihrer Ausstattung ist es so, dass Pierce ganz persönlich mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch mit seinem eigenen Tod rechnet.
Okay.
Seiner Mutter sagt er kurz vor dem Aufstand: Der Tag wird kommen, an dem ich erschossen werde und meine Kameraden mit mir. Als seine Mutter nach ihrem anderen Sohn William fragt, also das ist der Bruder von Patrick, der auch zu dieser Gruppe gehörte, auch ein extremer Nationalist war, dann soll Pierce geantwortet haben darauf: Willie, er wird auch erschossen, wie die anderen. Wir werden alle erschossen. Und Connolly gibt auch zu: The odds against us are 1000 to 1. Also 1000 zu 1 stehen die Chancen.
Und trotzdem wollen sie es machen, wollen sie es wagen.
Wollen und werden sie. Die Nacht vom 23. auf den 24. April ist für viele wahrscheinlich ziemlich kurz. Viele sind wahrscheinlich ziemlich aufgeregt, ziemlich angespannt und haben sicherlich auch Angst, einige, was jetzt passieren wird. Dann bereits im Morgengrauen scheren dann insgesamt etwa 1250 Rebellen aus und besetzen wichtige Gebäude und Knotenpunkte. Darunter fallen Gerichtsgebäude, Fabriken, Bäckerei, Krankenhaus und auch eine Schnapsbrennerei, die eben strategisch gut gelegen sind. Ziel ist es jetzt am Anfang vor allem, die Kommunikation lahmzulegen. Bahnübergänge und auch das Telegrafennetz, die werden blockiert oder zerstört, Kabel werden zerschnitten. Man versucht hier eben so zerstörerisch wie möglich vorzugehen, wenn es um irgendwelche Formen der Kommunikation geht. Während Conley mit seinen 52 Männern die Liberty Hall am Fluss besetzt, marschieren Pierce und die anderen Anführer gegen 12 Uhr auf das Hauptpostamt zu. Das alles am helllichten Tage, dem Ostermontag. Und viele Einwohnerinnen und Einwohner Dublins verbringen diesen Ostermontag auch im Freien, denn Ostern ist in einem stark katholisch geprägten Land natürlich ein ganz zentraler Feiertag, den man auch mit anderen zusammen feiern möchte. Und deshalb befinden sich auch, oder sind auch viele Menschen eben in den Straßen. Und auch im Postamt, das geöffnet ist, wo Briefmarken gekauft werden können, wo man Post abgeben kann, wo man auch telefonieren kann. Das ist ja zu dieser Zeit eben noch an zentralen Stellen nur möglich. Da haben selten die Leute alle ein Telefon zu Hause.
Nee, das dauert noch deutlich länger.
Ja. Und die werden umgehend rausgeschickt, als Pierce und seine Frauen und Männer das GPO, das General Post Office, beschlagnahmen. Die Polizei und Sicherheitskräfte vor Ort, die werden gefangen genommen. Anschließend wird die Inneneinrichtung des Gebäudes auf den Kopf gestellt. Schränke, Regale, Betten, Schreibtische und alles, was die Rebellen finden, dienen jetzt zum Bau von Barrikaden oder um die Fenster zuzustellen. Das ist auch ganz wichtig, damit sie eben von da aus, dann von da aus eben keine Kugeln durchgehen.
Da frage ich mich, dann stellen sie sich ja jetzt auf die Verteidigung ein, aber haben sie denn eine konkrete Hoffnung, was sie mit dem Kampf dann erreichen wollen? Weil wenn sie sich jetzt verbarrikadieren, ich hatte jetzt irgendwie gedacht, sie versuchen, sagen wir mal, die Armee aus der Stadt zu werfen. Aber was wäre denn ihr militärisches Ziel?
Ihr militärisches Ziel wird im Laufe des Tages noch sein, Dublin Castle einzunehmen.
Also doch, tatsächlich, ja.
Okay. Es ist aber erstmal so, dass wirklich ihr Ziel ist, die Kommunikation so lahmzulegen, dass nur noch sie und nicht der Feind sich organisieren kann.
Ja.
Dass sie sich auch Vorräte, das ist das Nächste, was sie tun, Vorräte und Proviant zulegen, damit sie auch über einen längeren Zeitraum sozusagen das Ganze halten können. Und die Idee ist schon, dass sich eben dann mehr und mehr Menschen ihrem Aufstand anschließen. Ja. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht.
Dass sie dann diese 5000 britischen Soldaten vielleicht irgendwie zur Aufgabe zwingen, das ist vielleicht das Realistischste.
Ja. Das ja. Aber man muss sagen, es ist auch umstritten, inwieweit sie überhaupt davon ausgegangen sind, dass sie militärisch Erfolg haben konnten.
Also das klingt schon sehr aussichtsvoll.
So wie die Wahrnehmung eben auch war. Es war wirklich vielleicht auch nur die Idee sozusagen ein Zeichen zu setzen, wie so ein Leuchtfeuer. Aber natürlich müssen wir davon ausgehen, dass schon die Hoffnung da war, dass sich eben noch andere anschließen würden und dass sie letztendlich in Dublin auch die Macht übernehmen könnten. Und nicht nur in Dublin. Das Ganze war unter McNeill so geplant, dass ganz Irland aufstehen sollte. Und es wird auch anderswo so sein, dass in anderen Regionen, anderen Städten, dass deutlich kleinere Gruppierungen, ja, kleinere Rebellionen sozusagen starten, aber die sind nichts im Vergleich zu dem, was jetzt hier passieren wird.
Ja.
Die Barrikaden oder diese Sicherheitsvorrichtungen, die werden natürlich nicht nur im General Post Office oder davor in der Straße, sondern eben überall anders, bei den anderen Stützpunkten auch angebracht. Also sie sind ja an mehreren Stellen eben jetzt die Rebellen. Und man baut das Ganze aus Fässern, also sie sind hinter Fässern versteckt, da gibt es auch Fotografien hinter Wegen, Pferdewegen, also der Wagen dann davor. Und ganz wichtig ist eben, dass man eben auch Vorräte und Proviant herbeischafft, damit man eben nicht ausgehungert werden kann. Sie ordnen am Anfang alles dem Ziel unter, sich in eine gute Verteidigungsposition zu bringen, tatsächlich. Und für den Angriff der britischen Soldaten möchten sie eben bestmöglich gewappnet sein, denn der steht unweigerlich bevor. Es geht also vielleicht auch eher darum, eben so lange wie möglich durchzuhalten.
Und dann vielleicht den Märtyrertod sozusagen billigend in Kauf zu nehmen oder fast zu erwarten.
Ja. Aber in diesem Spektrum können sich, glaube ich, die Deutung bewegen zwischen die Hoffnung, jemand kommt dazu und man stirbt bewusst den Märtyrertod. Aber dass man jetzt dachte, okay, wir gewinnen das. Das ist ja auch den Quellen entsprechend eigentlich nie so.
Offensichtlich war das nie so, ja. Stimmt. Das ist eben sehr, sehr eindrucksvoll, dass das die Leute vorher schon sagen, also die Köpfe des Aufstands.
Ja. Und jetzt, in diesem Moment, wo sie jetzt am General Post Office sind, schlägt jetzt die große Stunde des Patrick Pierce. Er ruft am Ausgang des Hauptpostamtes an der Hauptstraße Dublins, der heutigen O'Connell Street, voller Stolz die irische Republik aus. Die Erklärung lässt er anschließend von seinen Gefolgsleuten an den Eingang nageln und auch auf einigen Flugblättern in Dublin verteilen. Währenddessen wehen über dem Hauptpostamt zwei Fahnen. Auf der einen steht auf grünem Hintergrund in Gold geschrieben Irish Republic. Die zweite Fahne ist die des heutigen Irlands. Und das ist damit, wie sieht die vielleicht aus?
Aus drei Farben bestehend, würde ich sagen. Also grün, weiß und orange.
Ja, die vertikale Trikolore. Genau. Und um diesen pathetischen Moment jetzt noch pathetischer zu machen, David, ich hatte es dir vorher schon angekündigt, spiele ich hier kurz die irische Nationalhymne ein.
Ich bin voll bereit dafür, ja.
Die ist leider ohne Text aus Lizenzgründen. Und ich mache das natürlich auch aus einem historischen Grund, denn die wird tatsächlich nach der Proklamation angestimmt.
Ja, Wahnsinn. Ja. Okay, wir hören rein.
Ja, ich lasse es jetzt auch hier mal ganz kurz laufen, ne? Damit du so ein Gefühl dafür bekommst.
Klar. Ein Klassiker.
Es ist also ein historischer Moment, einer, der die Massen anziehen könnte, könnte man meinen, aber tatsächlich passiert eben nichts dergleichen. Der Führer der Irish Parliamentary Party, John Redmond, der steht zu diesem Zeitpunkt gegenüber vom GPO und kann uns das Ganze ein bisschen beschreiben. Er hatte übrigens auch sein ganzes Leben für das Home Rule-Gesetz gekämpft, also ist vielleicht ein bisschen parteiisch, also steht diesem Aufständischen auf jeden Fall nicht unbedingt direkt feindlich, aber sehr ab. Lehnend gegenüber. Und er erzählt uns später, dass jede Art von Begeisterung ausbleibt. Die Reaktion ist eher von Apathie geprägt und hat mit Revolution nichts zu tun. Revolution im Vergleich beispielsweise zur Sturm auf die Bastille, wie er es sagt. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ein Freund von Piers geht etwas glimpflicher mit seinem Freund, mit Piers um, sagt aber auch, dass kein Enthusiasmus aufkam.
Also sagt dann, es ist relativ eindeutig, wenn das mehrere Leute sagen.
Like then, I saw him at about noon, I think, read the proclamation of the Irish Republic, but for once his magnetism had left him. The response was chilling. A few thin cheers, no direct hostility just then, but no enthusiasm whatever. Also, jetzt nicht offen angefeindet, aber eher so, hey, merkwürdig, so, hey, was macht ihr da irgendwie?
Also ein etwas fast peinlicher Moment, ein bisschen wie wenn man einen Witz erzählt auf der Bühne und keiner klatscht.
So ungefähr, ja.
Allerdings in diesem Fall wird, denke ich, die Situation dann doch um einiges dramatischer wahrscheinlich in Kürze.
Ja, richtig. Also jetzt müssen wir sozusagen wieder ein bisschen ernster werden. Genau,
das ist
eine gute Überleitung.
Ja.
Denn es kommt, und wir sind jetzt eigentlich mittendrin, in der heutigen O'Connell Street zur ersten Straßenschlacht zwischen aufständischen und berittenen britischen Soldaten. Und die britischen Soldaten, weil wir können uns fragen, was machen die eigentlich die ganze Zeit, die sind ziemlich überrascht von dem, was jetzt hier in Dublin vor sich geht. Denn die haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass das passieren würde. Sie waren ja fest davon ausgegangen, nachdem Neil es abgeblasen hatte, nachdem sie die Waffen auch beschlagnahmt haben, dass hier gar nichts passieren würde. Es ist so von Tag 1 an, dass es Verluste auf beiden Seiten gibt. Das kann ich jetzt schon mal relativ grob sagen. Es ist aber nicht nur so, dass eben auf diesen beiden Seiten Verluste da sind, sondern auch die Zivilbevölkerung massiv von diesen unkontrollierten Kämpfen, die eigentlich so wie Schießereien sind, dass die darunter auch extrem leiden. Einige sind beispielsweise schlicht aus Neugierde teilweise vor ihr Haus oder ans Fenster getreten, weil sie wissen wollten, was da eigentlich vor sich ging. Also auch bevor dann die britischen Soldaten aufgetreten sind, weil sie ja gehört haben, wie da Barrikaden aufgebaut werden, wie da Befehle geschrien werden. Und die sind sich teilweise gar nicht bewusst, wie gefährlich eigentlich es ist, wenn sie sich am Fenster oder unten irgendwo befinden. Und sie werden relativ früh dann auch getroffen und es gibt auch sehr früh eben die ersten zivilen Opfer. Und bereits eben dann am Laufe des Tages versuchen die Rebellen Dublin Castle einzunehmen. Aber die Frauen und Männer der Rebellion müssen eigentlich ziemlich früh einsehen, dass sie da kaum eine Chance haben. Also sind einfach zu wenige und sie schaffen es nicht, dieses Castle einzunehmen. Also tatsächlich hätten sie vielleicht ihre ganzen Kräfte darauf gebündelt, das einzunehmen, wäre es ihnen vielleicht gelungen. Allerdings hätten sie dann das ganze Kommunikationsnetz nicht ausschalten können und wären anders angreifbar gewesen. Also sie sind einfach zu wenige.
Ja, und sie nehmen eben auch eine Burg ein, die ja dann auch, natürlich, wenn es jetzt, wir sind nicht mehr im Mittelalter, aber schon gut zu verteidigen ist, vor allem von professionellen Truppen. Also das muss fast unmöglich gewesen sein.
Und jetzt wird auch für die Rebellen, die Kommunikation relativ schnell immer schwieriger, denn die britischen Soldaten, die positionieren sich jetzt zwischen den Positionen. Mhm. Und der größte Erfolg der Rebellen bleibt an diesem Montag eigentlich tatsächlich diese Proklamation der Republik Irland. Und dass es ihnen übrigens auch gelungen war, diese Ankündigung über ein Morsezeichen im Radio zu übertragen. Das ist die erste Broadcast-Radio-Übertragung in Irland.
Okay.
Ja. Mhm. Ja, aber das ist eben der einzige Erfolg. Die Offiziere der britischen Regierungstruppen, die sind jetzt noch am Anfang ziemlich vorsichtig. Die gehen nur relativ langsam gegen die Rebellen vor, denn die haben noch keine Ahnung, mit wie vielen sie es zu tun haben. Und sie wollen jetzt nicht riskieren, hier eine ganze Stadt sozusagen in Unruhe zu versetzen oder jetzt hier alles kaputt zu schießen. Und sie fokussieren sich jetzt erstmal drauf, sich in den Kasernen und Militärstützpunkten auch zu organisieren, sich eben zwischen den Rebellen zu positionieren und vor allem Verstärkung anzufordern.
Ja.
Das wird jetzt passieren und am Dienstag, also wir sind jetzt schon am Folgetag, lässt auch der Lordleutnant Irlands das Kriegsrecht über Dublin verhängen. In Irland war der Lordleutnant sozusagen der britische Gouverneur über Irland und der oberste Repräsentant der britischen Krone. In Absprache mit den Offizieren der Verstärkung, die eintreffen sollten, bringt er jetzt seine Truppen in den Straßen Dublins in Stellung. Außerdem lässt er auch eine Waffe anrollen, von der Connolly und die anderen Rebellen sicher gewesen waren, dass sie nicht eingesetzt werden wird.
Die Artillerie kommt.
Ja, und damit lösen wir die letzte Frage auf. Mhm. Richtig, die du richtig beantwortet hast. Ich meine nämlich natürlich die Kanonen, ja. 18 Pfünder, die ganz schön furchterregend aussehen. Also ich habe mal Bilder angeschaut, vor allem wenn die Mündung so direkt zu einem zeigt.
Ja, wir sind ja im Ersten Weltkrieg. Das heißt also nie zuvor ist die Artillerie so vernichtend gewesen, so schlagkräftig gewesen. Und wenn die jetzt in einer Stadt vermutlich aus nicht allzu weiter Entfernung eingesetzt wird, ist es absolut verheerend.
Ja. Und vor allem Connolly war sich sicher gewesen, dass diese Kanonen, dass die Artillerie insgesamt nie zum Einsatz kommen würde.
Ja, klar. Weil sie schießen ja aus ihrer Sicht auf ihre Landsleute mit absoluter Zerstörung.
Ja, genau. Und sie würden vor allem dann ihr eigenes Hab und Gut zerstören, ihre eigenen Häuser sozusagen.
Und natürlich auch, auch Zivilistinnen und Zivilisten sicherlich dadurch noch mehr gefährden
als ohnehin schon. Ja. Und das hätte man einer liberalen und kapitalistischen Regierung eben nicht zugetraut. Also diese materiellen Schäden, aber eben auch nach einer britischen Selbstdisziplin oder Disziplin, dass die eben auf Menschen schießen würden, sozusagen, die nicht direkt beteiligt sind. Es ist auf jeden Fall eine erhebliche Fehleinschätzung. Und nach nur wenigen Schüssen müssen sich die Rebellen von einzelnen Stützpunkten, vor allem im Norden, zurückziehen. Dabei werden die Kämpfe immer erbarmungsloser geführt und auch die Zivilbevölkerung wird nicht verschont. Während es am Anfang vor allem die Rebellen sind, die mit ihren Granaten und Gewehren eine unmittelbare Gefahr darstellen, also auch für die Zivilisten, sind es jetzt gegen Mittwoch und damit auch gegen schon langsam im Ende des Aufstandes die britischen Truppen, die zurückschlagen. Und da ist es auch nochmal eine schwierige Konstellation, weil diese britischen Truppen, die sind gar nicht so britisch. Also viele der Soldaten sind Iren, sogar Katholiken, haben sich freiwillig gemeldet, wahrscheinlich eben auch, um der Armut zu entgehen auf dem Land und weil sie eben sozialen Aufstieg anstreben. Und das wird dann auch im Nachgang für die Aufständischen so ein bisschen zum Verhängnis, weil natürlich das jetzt, also in der Bevölkerung versteht man einfach nicht, warum jetzt dieser Aufstand sein muss. So, weil so viele Menschen hier in Mitleidenschaft gezogen werden, auch Geschäfte, die ganze Stadt. Und für was eigentlich, fragt man sich jetzt zunächst am Anfang. Am Dienstag kommen drei Journalisten beispielsweise auch zu Tode, weil sie sich bei den Rebellen aufhalten und die britischen Regierungstruppen sie eben auch für Rebellen halten. Und dann ist es so, das bringen wir schon zum Mittwoch, dass dort die Verstärkung eintrifft. Und die Rebellen sind jetzt mit 20-1 in der Unterzahl. Sie kämpfen jetzt gegen 16.000 englische, britische Truppen. Und die Anzahl ihrer sicheren Rückzugsorte nimmt jetzt immer weiter ab. Die Rebellen, die geben aber nicht auf. Die kämpfen weiter und das, obwohl sich über Wasser eine weitere vernichtende Gefahr annähert. Und ich meine natürlich ein Schiff. Ein Schiff, das Helga heißt, um genau zu sein. Und das sich jetzt auf dem Fluss, dem Liffey, vorschiebt, bis das Schiff direkt vor der Liberty Hall stehen bleibt und das Feuer öffnet. Mhm. Die Liberty Hall, die steht direkt an dem Fluss, also das Gebäude. Conley, der sich hauptsächlich bei seiner geliebten Gewerkschaftshalle befunden hatte, war mit seinen Männern der Citizen Army aber noch rechtzeitig geflohen. Aber symbolisch war das natürlich ein herber Schlag, als diese Liberty Hall da in Flammen aufgeht. Auch, weil sie sich in unmittelbarer Entfernung zum Hauptpostamt befand. Also es war nur so eine Straßenecke weiter, wenn ich die Karte richtig deute. Ich war selber noch nie in Dublin.
Ich auch nicht.
Das geht dann so weiter. Also es werden immer mehr Kanonen auch positioniert und diese ja inzwischen auch Zerstörungswut der Regierungstruppen, die kennt auch keine Grenzen. Vor allem nachdem am Donnerstag auch der neue britische Oberbefehlshaber da ist und das ist Sir John Maxwell. Er ist dafür bekannt, eigentlich militärischen Lösungen immer politischen vorzuziehen. Also er will immer eine schnelle, direkte militärische, ja teilweise dann eben auch brutale Lösung erzielen. Und über den politischen oder gar historischen Kontext der Auseinandersetzung hat er gar keinen blassen Schimmer, als er nach Irland gekommen ist. Mhm. Also er kannte Irland, die irische Geschichte kannte er nicht. Und das wird den Briten auch noch zum Verhängnis werden. Das kann ich an der Stelle schon sagen. Ihm geht es jetzt wirklich darum, die Rebellion schnellstmöglichst zu beenden. Mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Geschossen wird bald auf alles, was sich bewegt. Denn einige britische Soldaten hatten bald entdeckt, dass viele Männer der Irish Republican Army keine Uniform trugen. Hm. Geschossen wird also auf Verdacht. Ein Offizier soll sogar 6 Zivilisten hinrichten, die sich bei einem nationalen, aber pazifistischen Aktivisten befunden haben. Also es ist teilweise so, dass die Grenze zwischen man bringt unabsichtlich Zivilisten um und absichtlich so ein bisschen verschwimmt. Hm. Und das ist auch diese Tragik dieser Geschichte, dass eigentlich in diesem Kampf ja fast mehr Zivilisten eigentlich sterben oder darunter leiden als tatsächlich Kampfangehörige, sage ich mal, der beiden Seiten.
Kombattanten.
Ja, genau. Was dieses Vorgehen vielleicht später einmal bedeuten könnte, darüber macht sich Maxwell eben keine Gedanken. Er gibt seine Befehle weiter und die werden sofort ausgeführt. Inzwischen brennt es fast überall im Zentrum von Dublin. Vor allem das Hauptquartier der Rebellen, das Hauptpostamt, wird unter extremen Beschuss genommen. Fotos, die es vom Zustand Dublins unmittelbar nach dem Osteraufstand gibt, zeugen von dieser Zerstörungswut. Zeitgenossinnen und Zeitgenossen berichten auch, dass die Stadt so zerbombt aussah, als wäre sie unmittelbar in den Fängen des Ersten Weltkriegs ausgeliefert gewesen. Bis Freitag sind dann eigentlich alle Stellungen der Rebellen umkreist. Die Volunteers denken aber immer noch nicht ans Aufgeben. Verschanzen sich hinter barrikadierten Fenstern, hinter Fässern, aufgeschütteten Schutt und feuern weiterhin aus allen Rohren. Über kurz oder lang, und das wissen sie spätestens jetzt, werden sie verlieren. Denn inzwischen auch gegen die Sniper und Maschinenpistolen der Briten sind sie absolut machtlos. Aber wie erbittert sie kämpfen, verdeutlicht eine der letzten großen Straßenschlachten. Auf Befehl Connollys, der eigentlich nur noch auf Tragen unterwegs ist, beziehungsweise auf einem Bettgestell, weil er so schwer am Fuß inzwischen verletzt ist, beziehen die Rebellen in der King Street ihre Stellung. Ein letztes Mal bieten etwa 200 Soldaten 5000 britischen Soldaten die Stirn. Und das im Prinzip seit Donnerstag über 28 Stunden in dieser Straße, der King Street. Und es dauert eben 28 Stunden, bis diese Regierungstruppen 150 Meter überbrücken können, bis sie bei den Barrikaden der Verteidiger angekommen sind und sie auch dort zurückschlagen. Und das verdeutlicht nochmal, wie brutal und wie langwierig auch so ein Straßenkampf sein kann, obwohl das Ungleichgewicht so groß ist. Weil wenn man sich eben gut verschanzen kann hinter Barrikaden und ständig drauf losschießt, dann ist natürlich auch für den Angreifer so, dass er, wenn er jetzt nicht massiv mit Artillerie vorgeht, lange braucht, um da vorzudringen. Mhm. Also die Regierungstruppen, die kommen dann soweit, die schaffen es dann, sind dann inzwischen aber auch so wütend, haben eben auch so hohe Verluste, dass sie auch Zivilisten, die sich im Keller verstecken, umbringen und erschießen. Ja. Sie haben sich vermutlich eben, ermorden eigentlich, sie haben sie vermutlich fälschlicherweise für Aufständische gehalten.
Ja.
Aber sie haben da wirklich nicht mehr gezögert. Also nachdem sie wahrscheinlich auch selbst gesehen haben, wie auf sie geschossen worden ist, haben sie dann eben auch relativ wahllos auf Zivilisten geschossen, was keine Entschuldigung ist, im Gegenteil, aber es erklärt nochmal diese Dramatik.
Ja, es ist natürlich diese kriegerische Situation, dann ist jetzt eben, dann kann man nicht sagen, ob das jetzt gezielter Mord ist oder eben eine Verwechslung. Es ist eben einfach ein schreckliches Blutbad, ohne Zweifel. Ja.
In der Abenddämmerung ziehen sich dann die übrig gebliebenen Rebellen wieder zurück in ihren letzten Stützpunkt. Dort besprechen sich die Anführer ein letztes Mal und sie müssen letztlich einsehen, dass ihr Kampf nur weitere Zivilisten das Leben kostet. Und eine Veränderung des Status quo können sie, oder vor allem zu ihren Gunsten, können sie sowieso nie erreichen. Am Morgen des 29. April verkünden Pierce und Connolly die Kapitulation und der Aufstand ist damit zu Ende. An einen Brigadegeneral, Lowe, wird die Nachricht überbracht. In order to prevent the further slaughter of Dublin citizens and in the hope of saving the lives of our followers now surrounded and hopelessly outnumbered, the members of the provisional government present at headquarters have agreed to an unconditional surrender. Also eben auch, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Das ist jetzt die Begründung hierfür, aber sie sind ja auch chancenlos. Gibt es jetzt diese bedingungslose Kapitulation? 254 Zivilisten tot. 132 Soldaten und Polizisten auch tot. 64 Rebellen auch tot. 2614 Frauen, Männer und Kinder, hauptsächlich Zivilisten, verwundet. Außerdem eine völlig verwüstete Innenstadt durch Feuer, Artilleriebeschuss und Plünderung. Das ist jetzt die ziemlich nüchterne Bilanz des Osteraufstandes in Dublin. Auch andernorts in Irland hatten sich einige Volunteers erhoben, aber nirgendwo mit einem vergleichbaren Ausmaß. Die Stimmung in der Bevölkerung war dementsprechend aufgeheizt und vor allem gegen die Aufständischen gerichtet, die eine solche Zerstörung mit ihrer Rebellion in Kauf genommen haben. Also so eine Zerstörung auch von Dublin, von der Stadt, aber auch von der Lebensgrundlage vieler Menschen. Also über 60 Geschäfte sind auch zerstört worden, von Bäckereien über Bars und auch Restaurants und eben auch andere Läden. Und jetzt war es an John Grenfell Maxwell eben, über die Rebellen zu richten, die mit ihrer Kapitulation ihren Kampf offiziell aufgegeben hatten und eigentlich keine Gefahr mehr darstellten. Und der Generalkommandant, der entscheidet schnell und ohne Skrupel, dass alle Anführer hinzurichten sind und die Rebellen gefangen zu nehmen. 3500 Rebellen werden jetzt insgesamt verhaftet. Die meisten nach England verschifft und in Gefängnisse gesteckt und in Irland sollte man sie nie wiedersehen. Dabei hatten ja schätzungsweise nicht mehr als 1250 Frauen und Männer an der Rebellion überhaupt teilgenommen. Mhm. Und daran sieht man wieder, dass hier auch über das Ziel deutlich hinausgeschossen worden ist. Also selbst Zivilisten, die sich vielleicht etwas passiver verhalten haben oder in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen oder Äußerungen gemacht hatten, die darauf hindeuten würden, dass sie nationalistisch geprägt sind, das hat in dem Moment wahrscheinlich auch schon gereicht, um sie festzunehmen.
Also ich nehme an, das waren dann hauptsächlich Angehörige der Volunteers und der Brotherhood wahrscheinlich.
Ja. Das auch, ja.
Vermutlich haben sie es daran festgemacht, dass sie dann radikal genug waren, um eben auch zu den Aufständischen gezählt zu werden.
Ja, das stimmt. Und James Connolly, Patrick Pierce und auch sein Bruder, wie auch die anderen 13 Anführer insgesamt, die werden nicht einmal zwei Wochen später vom 3. bis zum 12. Mai vor ein Kriegsgericht gestellt und ohne richtigen Prozess hingerichtet. Dabei hatte der Bruder William Pierce beispielsweise keine tragende Rolle gespielt, aber war eben der Bruder des Mithauptverantwortlichen und wurde wahrscheinlich deshalb hingerichtet. Connolly sitzt dabei, weil er so schwer verletzt ist, sogar gefesselt auf einem Stuhl bei seiner Hinrichtung. Sie alle sterben im berüchtigten Kilmainham-Gefängnis durch Erschießen, wie Patrick es bereits seiner Mutter angekündigt hatte. Constance Markiewicz entgeht der Todesstrafe und kann später zur Ministerin aufsteigen. Maxwell wollte sogar noch 75 weitere Todesurteile vollstrecken, wird aber vom Parlament aufgehalten, denn bereits die erste Hinrichtungswelle hatte ein unmittelbares Umschwenken der Dubliner Bevölkerung ausgelöst. Mhm. Und was meine ich vielleicht jetzt damit?
Dass jetzt, obwohl zunächst in der eigentlichen Revolution keine bis fast keine Unterstützung dort da war, dieser Moment jetzt verklärt wird zu einem wahrscheinlich fast nationalen Gründungsmythos oder zu dem großen Leuchtfeuer dieser revolutionären Bewegung, die dadurch natürlich jetzt richtig Aufwind bekommt.
Ja, Ja, so ist es. Und sie werden, wie du es vorher schon auch vermutet hattest, eben jetzt zu richtigen Märtyrern. Mhm. Zu Vorbildern auch der nationalistischen Bewegung auch umstritten. Es wird die irische Geschichte auch immer wieder verfolgen, wie man jetzt sozusagen daran denken soll, an diesen Osteraufstand.
Ja.
Es ist nicht ganz so einfach, als ich mir die Geschichte am Anfang rausgepickt habe. Da hatte ich eigentlich gedacht, ich würde hier so eine klassische Erfolgsstory erzählen. Mhm. Aber das ist es ganz und gar nicht, dieser Osteraufstand. Das ist
deutlich komplexer.
Ja, ja, wie so oft eigentlich, wie bei vielen
fast
Dingen.
Fast immer, aber hier kann man es sehr gut aufzeigen. Und genau. Muss man sich ein bisschen Mühe geben, wie du es gemacht hast, um das zu dekonstruieren, dass hier nicht von allen Seiten Jubel kam.
Ja, so ist es, ja. Und die Lage, die hatte sich inzwischen eigentlich wieder beruhigt. Und ein gewisses Verständnis für die Werte, die die Rebellen vertraten und ihr scheinbar alternativloses Vorgehen, das wurde langsam, aber sicher vorherrschend in der übrigen Bevölkerung, der katholisch geprägten. Für viele hat es jetzt den Anschein, als ob die Briten mit ihrer brutalen Vorgehensweise wieder einmal ihr wahres Gesicht gezeigt hatten. Und die meisten waren sich sicher, dass gegen die Unionist nicht so hart vorgegangen worden wäre. Mhm. Also gegen die, beispielsweise die Ulster Volunteers im Norden Irlands, richtig, ja. Pearse und Connolly, wie auch die anderen Anführer, die galten jetzt mehr als naiv und töricht, aber gleichzeitig eben auch als Visionäre, die für ein ehrenwertes Ideal eintraten, nämlich das eines Landes, das sich selbstbestimmt regieren wollte. Ein Land, das sich emanzipieren möchte von den kolonialen Zwängen und den machtpolitischen Spielchen in Westminster. Die harten Maßnahmen nach der Niederschlagung des Osteraufstands forcieren die antibritische Stimmung, die im Grunde genommen auch historisch tief verwurzelt war und jetzt freigesetzt wird. Diese Muster folgen schließlich auch die meisten Historiker und Irland-Experten. Michael Maurer fasst den Einfluss des Osteraufstands auf die nationalistische Bewegung Irlands so beispielsweise zusammen. Durch die brutale Zerstörung eines Teils der Innenstadt von Dublin und durch die erbarmungslose Hinrichtung weitgehend idealistischer Nationalisten hatte sich die britische Macht schließlich auch in den Augen derjenigen desavouiert, die vorher nicht bereit gewesen waren, gegen sie zu den Waffen zu greifen. Mhm. Eine fehlende Massenbasis ließ den direkten Erfolg allerdings eben nicht zu, militärisch. Auch Benedikt Stuchtey sieht es ähnlich, weist aber nochmal darauf hin, dass der Aufstand militärisch eben gescheitert ist. Die Rebellen konnten nicht für eine geeinte republikanische Sache sprechen. Das war gar nicht möglich, weil sie eben nicht geeint waren. Ihre Sympathien in der Öffentlichkeit waren schwach und ihr Plan einer nationalen Erhebung ging deshalb nicht auf. Das war der Moment, wo der Aufstand gemacht wird. Das ist auch der Moment, das ist vielleicht auch ein Zeitpunkt unmittelbar nach dem Aufstand. Mhm. Aber nach den Hinrichtungen dreht sich das komplett. Mhm. Und letztlich können wir vereinfacht sagen, dass die Aufständischen einerseits Extremisten waren, andererseits aber auch wesentliche Werte der Menschheit ins Feld führten. Gegen die Extremisten fühlte sich das Empire gezwungen, hart vorzugehen. Dass sie dabei auch gegen die Werte, die Pearse und Connolly vertraten, hart vorging, das wurde ihnen zum Verhängnis. Das harte Vorgehen der Briten brachte bei vielen Iren historisch tief verwurzelte antibritische Ressentiments zum Vorschein. Also es wirkte wie ein Katalysator. Ein Katalysator, den vor allem eine Partei zu nutzen wusste, die Sinn Féin, die seit ihrer Gründung für ein selbstbestimmtes und auch bis heute vereinigtes Irland kämpft. Immer wieder werden sie mit dem Osteraufstand in Zusammenhang gebracht, in Verbindung gebracht, obwohl sie nie direkt etwas damit zu tun hatten. Ihr zeitweiliger Anführer und der dritte Präsident Irlands aber schon. Sein Name ist Eamon de Valera. Er war einer der engsten Vertrauten von Pearse und Connolly und auch einer der Anführer im Osteraufstand.
Mhm.
Also da du hast diese Frage auch richtig beantwortet. Es gab nämlich zwei richtige Antworten auf die Frage.
Das ist mir aber leicht gemacht. Da muss ich mich revanchieren mit was Ähnlichem. Ja, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass der noch auftaucht.
Ja. Er war der Hinrichtung nur entkommen, weil er in den USA geboren ist und deshalb die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt und damit vor ein ordentliches Gericht gestellt werden muss.
Wahnsinn, ja.
Mit ihm an der Spitze wird Irland über den Weg eines Freistaats 1949 letztlich eine unabhängige Republik, die Republik Irland. Mhm. Eamon de Valera, die Entstehung der Republik Irland und warum Nordirland nicht Teil davon ist, ist aber ein Thema für eine andere Geschichte, für ein andermal. Ich fürchte nämlich, dass hier unsere Folge jetzt auch zu Ende ist, David.
Dann sage ich vielen Dank auch für diese gute Zusammenfassung nochmal zum Ende. Das hat das Ganze nochmal gut auf den Punkt gebracht, fand ich. Und wenn ich es auf den Punkt bringen würde, dann ist mein Gefühl, könnte man sagen, dass letzten Endes die Aufständischen gerade deswegen, weil sie gescheitert sind und damit in ihrem Leben dafür bezahlt haben, am Ende doch Erfolg hatten. Und das ist wirklich wohl die Ironie von der Geschichte, die Ironie der Geschichte, die man so oft erwähnt. Denn nur dadurch, dass sie, wie sie es fast schon vorhergesehen haben, gestorben sind und dadurch, dass sie ja durch ihren Aufstand die Briten dazu gebracht haben, so gewalttätig zu antworten, konnten sie danach als Märtyrer werden und im Prinzip dieser Revolution neuen Aufwind geben. Und ansonsten ist es ja fast ein Gegenbild beispielsweise zur Französischen Revolution oder zum Sturm auf die Bastille, weil genau das, hast du ja auch schon gesagt, passiert, was man nicht erwartet. Das ist eine ganz kleine Gruppe, die überhaupt keine Unterstützung von den Massen erlangt und dann trotzdem, nachdem sie allerdings so erfolglos scheitert, diesen Zulauf dann sozusagen im Nachhinein noch bekommt. Also das ist... Da sieht man mal, wie viel Zufälle ausmachen können oder was für Wendungen die Geschichte nehmen kann. Und am Ende mündet das Ganze dann doch in eine unabhängige Republik. Und natürlich kann man hier ziemlich klar sagen, hätten die Briten gemäßigter reagiert, hätten sie wahrscheinlich dieser Bewegung ganz einfach den Wind aus den Segeln nehmen können. Oder wäre zumindest das Ganze sicherlich anders verlaufen. Also ist, ein sehr, sehr spannender Fall einer sehr besonderen irischen Revolution hier.
Und eben eine sehr komplizierte auch Erinnerungskultur zu diesem Aufstand, weil es eben eine militante Organisation war, eine militante Gesellschaft, die man nicht eben bedingungslos positiv erinnern möchte und auch nicht positiv, nicht ausschließlich positiv erinnert. Also das wird inzwischen eigentlich ziemlich kontrovers auch diskutiert. Und man hat inzwischen das auch wirklich geschafft, das differenziert zu erinnern. Und das ist, glaube ich, ganz zentral bei diesem Beispiel auch.
Richtig, denn dieser Aufstand steht nicht für das gesamte irische Volk.
Ja.
Ganz im Gegenteil.
Richtig. Ja.
Denn das ist das, was man als erstes denken würde. Offensichtlich haben wir hier das irische Volk, das sich erhebt. Aber wir haben gehört, das ist ein ganz kleiner Teil. Und der Großteil hätte sich eine andere Reaktion gewünscht oder ein anderes Vorgehen. Also sehr spannend und sehr komplex. Und ja, genau, du sagst, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Geschichte nie einfach ist. Nie monokausal und immer facettenreich. Und das haben wir heute, glaube ich, ganz gut hinbekommen durch deine Aufbearbeitung, das zu sehen, was hier für verschiedene Motivationen und Blickpunkte eine Rolle spielen. Aber Victor, das geht natürlich nur, indem man setzt auf eine sehr gute Forschungsliteratur von Expertinnen und Experten. Und du hast für uns reinguckt, du hast für uns sozusagen die besten Punkte rausgearbeitet. Mhm. Und was könnte man nachlesen? Was sind die Werke, die du empfehlen kannst?
Ich nenne zum historischen Kontext mal zwei. Das ist zweimal die Geschichte Irlands, so heißen beide Werke, einmal von Michael Maurer und einmal von Benedikt Struchtay. Das von Benedikt Struchtay ist auch aus dieser Beck'schen Reihe, also ist relativ kompakt. Da kann man allerdings nicht ganz so viel zum Osteraufstand lesen. Wer das möchte, also wer wirklich so richtig in die Erzählung eintauchen möchte und noch viel, 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 viel tiefer, als ich das jetzt gemacht habe, den kann ich wirklich das Buch Rebellen des Glaubens, der irische Freiheitskampf 1916 bis 1921 von Peter de Rosa empfehlen. Da wird auch viel mit direkter Rede gearbeitet, aber es ist wahnsinnig lebendig, also so ein bisschen romanhaft geschrieben, aber es ist wahnsinnig lebendig, wahnsinnig detailreich. Ich konnte es nicht ganz lesen zur Vorbereitung der Geschichte, einfach weil es, glaube ich, 500 oder 600 Seiten sind. Aber das kann ich eben empfehlen, wer da wirklich tiefer eintauchen möchte.
Und ist auch von einem Historiker.
Und ist auch von einem Theologen und ich glaube auch Historiker, aber auch einem ziemlichen Experten.
Ja, gut. Das hört sich sehr gut an. Dann sage ich nochmal Danke. Und dann würde ich einfach hier mit deiner Erlaubnis natürlich nochmal übernehmen an der Stelle, denn wir haben ja noch ein paar Schlussworte. Und ihr habt ja schon gehört, unsere Histogore Premium Community hat abgestimmt für dieses Thema und hat es ausgewählt. Und das könnt ihr auch, wenn ihr auf der einen Seite uns unterstützen wollt und auf der anderen Seite dafür auch was bekommen wollt. Nämlich unter anderem eben diese Themenauswahl. Wir schlagen drei Themen vor, ihr nehmt euer Lieblingsthema und wir setzen das um. Das kriegt ihr dann auch noch einen Tag vorher als alle anderen. Ihr bekommt es werbefrei und ihr bekommt on top unsere Special Quiz Episode mit unserer Quizmasterin Chiara, die Victor und mich einmal im Monat auf die Probe stellt.
So ist es.
Und das sind immer äußerst knifflige Fragen und Chiara ist nie so nett wie Victor und gibt zwei richtige Antworten, sondern die will natürlich, dass wir auch mal richtig zittern müssen. Das kriegt sie auch immer hin und es macht Spaß und ihr könnt dabei sein. Also werdet gerne Histogore Premium Mitglieder als Hero oder Legend. Da habt ihr zwei Optionen. Und auch ansonsten freuen wir uns, wenn ihr wie bisher uns fleißig schreibt, uns Feedback gebt, konstruktive Kritik. Das motiviert uns sehr. Wir müssen wie immer einfach echt sagen, vielen, vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben, die uns unterstützt haben. Das hat uns echt viel gegeben und wir machen umso lieber weiter, weil bei all dem, was wir da bekommen haben. Und ja, da kann ich eigentlich nur sagen, Victor, das mache ich dann in 10 Tagen.
Ich hoffe doch.
Auf jeden Fall, denn die Bücher liegen bei mir, ne? Das Thema ist abgestimmt. Ja. Und ja, was soll ich sagen? Wir sagen ja gerne so ein bisschen, was uns nächste Woche erwartet, aber wenn wir jetzt eine recht blutige Folge hatten, dann muss ich sagen, nächste Woche werden wir eins der dunkelsten Kapitel der jüngeren Geschichte uns anschauen. Ein sehr ernstes und sehr, sehr wichtiges Kapitel. Und das ist gleichzeitig auch sehr spannend. Das muss man auch sagen. Es wird heftig, es wird ja wichtig und sehr spannend. Darauf können wir uns freuen, sage ich trotzdem mal, weil es auch sehr informativ ist und sehr, sehr, ja, sehr, sehr weitreichende Folgen hat. Was ich damit meine, das erfahren wir dann eben also, in 10 Tagen. Ja, da stoppe ich mich jetzt mal selber.
Ist, ja, ich denke, es ist immer schwieriger, jetzt doch da zu warten bis zu diesem Moment. Also vielleicht kann ich das bei dem einen oder anderen Kaffee noch aus
hier
rauskitzeln.
Ich stecke eben gerade schon voll in der Vorbereitung, deswegen genau werde ich schon so ein bisschen dramatisch. Schauen wir, was das sein wird. In 9 oder 10 Tagen ist es eben dann soweit, je nachdem. Und dann würde ich sagen, Victor, bis dahin bleibt fit und bleibt gesund. Wir haben vor 10 Tagen bei 28 Grad aufgenommen, heute waren es 7. Also hoffen wir halten diese Wetterumschwünge gut durch. Und dann bis ganz bald, wenn wir uns wiederhören. Ciao.
Tschüss.
Moin Leute. Der Victor hat wieder was für uns ausgegraben.
Ich bin eine Berliner.
Er ist im Hafenbecken.
Sie hat einen Fisch gefangen. Und er erzählt er jetzt von. Okay.
Gut. Ja, es geht nicht um Fische heute, das kann ich auch mal sagen.
Okay.
Kommt leider nicht vor in meiner Story.
Schade.
Nee, dann was anderes.
Würde ich sagen, starten wir, oder?
Würde ich auch sagen.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.